I won't apologize for taking up space in the world. I'm living large and I'm not gonna stop. My body sings and dances and it's a tiger in the bedroom. And that's just some of why my fat body rocks.
Herzlich willkommen zum Larger Living Podcast. Dein Podcast zum original intuitiven Essen nach Rash und Triboli, Health at Every Size, Body Image, Feminismus und einer Prise Ethnologie. Ich bin Dot und ich bin deine Wegweiserin raus aus dem Diätendschungel hin zu mehr Selbstakzeptanz, mehr Selbstvertrauen, gesunder Selbstfürsorge und Frieden mit dem Essen und deinem Körper. Lehn dich zurück, mach's dir gemütlich, schnapp dir ein Heißgetränk deiner Wahl. Wir legen los.
Ja, schön, dass es geklappt hat. Diesmal, hallo, Dr. Friedrich Schorp, kurz Fritz, Soziologe und wie ich finde, der führende Experte in Deutschland zum Thema Gewichtsdiskriminierung. Und ich freue mich wirklich sehr, ich fühle mich auch sehr geehrt. Ich selber habe den Sammelband hier gelesen, Fat Studies in Deutschland. Dadurch bin ich auf dich aufmerksam geworden und habe mir dann erst im Nachhinein Dick, Dumm und Arm gekauft. Das ist wahrscheinlich der umgekehrte Weg, wie Leute dich normalerweise kennenlernen und deine Arbeit. Ich find's so toll, dass du so ein wirklich offenes, ja, und wissenschaftliches Interesse daran hat auch wirklich ein Sprachrohr gegen Gewichtsdiskriminierung bist und einfach sagst so, nee, Leute, das ist eine systematische Geschichte. Hier und hier seht ihr das. Wir hatten uns in einem kurzen Vorinterview auch über den Terminus Othering unterhalten. Ich glaube, darauf sollten wir auch sehr früh in diesem Interview eingehen, dass unsere liebe Hörerinnen und Hörer auch wissen, wovon wir reden. Aber magst du dich einmal kurz selber vorstellen?
Ja, vielen Dank für die charmante Einführung. Du hast ja im Grunde schon das meiste gesagt. Also ich bin Soziologe. Ich habe Soziologie studiert an der Universität Bremen. War dann nach dem Studium kurze Zeit freiberuflich als Autor tätig und habe auch Lehraufträge gemacht. In diesem Zeitraum habe ich dieses Buch geschrieben, Dick, Doof und Arm. Und bin dann wieder zurück an die Uni, habe da promoviert. Und mein Thema war eigentlich seit der Abschlussarbeit vom Studium und dann eben auch über die Jahre hinweg, war eigentlich immer ganz stark dieser Diskurs, also das öffentliche Reden über hohes Körpergewicht. Ich habe mir da so die verschiedenen Argumente angeschaut und auch, wie das umgesetzt wird, also wie es politisch vor allem umgesetzt wird, also was auch so an politischen Maßnahmen gemacht wird, wie die begründet werden. Und habe am Anfang tatsächlich das Gewicht oder diese Diskussion um das hohe Körpergewicht eher als ein Beispiel gehabt für eine Theorie. Also da ging es um Michel Foucault und Gouvernementalisierung, Selbstlenkung, wie Verhalten angeleitet wird, weniger durch Zwang als durch, schon auch irgendwie Druck, aber vor allem, dass man Menschen überzeugt davon, dass das, was sie tun sollen, dass sie das sozusagen auch aus innerer Überzeugung tun. Und da hatte ich das eigentlich eher so als Beispiel für gesucht. Das passte sehr gut, weil die Diskussion gerade so virulent war zu dem Zeitpunkt um Mitte der Nullerjahre. Und dann tatsächlich fand ich das Beispiel so spannend, dass ich mich also mit der Materie dann sehr viel intensiver beschäftigt habe, was eben dann auch dazu geführt hat, dass ich unmittelbar nach der Abschlussarbeit dann eben dieses verschiedene Artikel dazu geschrieben habe und dann eben auch dieses Buch. Und in der Diss habe ich das eigentlich, in der Dissertation, also in der Doktorarbeit, habe ich das eigentlich fortgesetzt, habe dann bin dann nochmal sehr viel intensiver natürlich eingestiegen, klar, und habe da auch mich dann stärker mit dem, was ich vorher sozusagen nur so am Rande überhaupt mitbekommen hatte, stärker auch mit Fat Acceptance, mit dieser ganzen, mit den Fat Studies, mit dieser Bewegung, auch akademischen dann ja Bewegung, auseinandergesetzt. Und nachdem ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, ist dann der Fokus nochmal, also es ist immer noch dasselbe Thema, aber hat es nochmal ein bisschen verschoben in Richtung wirklich dieser Gewichtsdiskriminierung und insbesondere auch Fat Studies. Also zum einen zu gucken, also das eine ist ja, es gibt ja ganz viele Studien mittlerweile, wie ausgeprägt Gewichtsdiskriminierung ist, in welchen gesellschaftlichen Bereichen es stattfindet, also das so ein bisschen zu dokumentieren. Und das andere eben aber auch zu gucken, welche Ursachen hat Gewichtsdiskriminierung, also vor allem welche Gesellschaft. verursachen. Und da eben mit diesem Fettstudies-Ansatz ranzugehen, zu sagen, wir gucken jetzt nicht mehr auf hohes Körpergewicht aus dieser defizitären Perspektive, sagen, was ist denn da schiefgelaufen, warum sind Menschen dick geworden, was können wir dagegen tun, sondern und drehen die Perspektive um und gucken eigentlich, warum ist die Gesellschaft so, ja, so feindlich gegenüber dicken Menschen eingestellt und woran liegt das eigentlich, was können wir dagegen tun?
Ja, ja, großartig. Also ich persönlich bin ja da sehr auf den Weg gekommen. Ach so, ich sollte noch eine Sache sagen vorweg, die mir gerade noch eingefallen ist. Tatsächlich einfach nur aus, ja, hier so Disclaimer-Gründen. Wir haben eine gemeinsame Freundin. Na, eigentlich zwei. Und zwar einmal ist das die Nathalie Rosenke, die Vizevorsitzende der Deutschen Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung e.V. mit Sitz hier in Berlin. Das heißt, ich kenne sie auch persönlich. Ich möchte sie gerne eine liebe Freundin von mir nennen. Da, leider sehe ich sie sehr, sehr selten, weil sie halt so viel zu tun hat, worauf wir natürlich auch kommen können, weil sie da wirklich sehr viel Arbeit reinsteckt. Und ich bewundere Nathalie sehr. Also ist tolle, tolle Frau. Und die zweite ist Dr. Anthony Post, die ja auch ihren Podcast hat, Ist doch, was du willst. Eine liebe Kollegin. Auch Fun Fact, das erste Interview, das wir zusammen hatten, den ersten Termin, den du und ich zusammen hatten, hatte Anthony mit dir am selben Tag. Also irgendwie das Universum will, dass wir dich interviewen, Friedrich. Das Universum will, dass wir dir all dein Wissen absaugen und dass du uns erzählst, was deine Arbeit so ist. Ja, also das sollte ich vielleicht im Vorfeld einmal erwähnen. Deswegen bin ich wahrscheinlich nicht ganz unparteiisch, aber das tut ja nichts zur Sache. Ich muss mich selber auch immer wieder auf die Finger hauen während dieses Interviews. Ich werde versuchen, das bei dir sanft auch zu machen, weil wir sind ja beide Sozialwissenschaftler. Ich bin Ethnologin und habe Kulturanthropologie beziehungsweise europäische Ethnologie im Master studiert, dann den Master abgebrochen, aber ich merke ja auch immer so, ja, wenn wir uns über die ganzen Fachtermini unterhalten, ganz tief Foucault kann ich mittlerweile zitieren, gar kein Problem. Aber ich weiß, dass unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich nicht so viel Ahnung davon haben. Deswegen werde ich immer zwischendurch irgendwie so hier, wir müssen mal ein bisschen drauf eingehen. Also wenn wir sagen Foucault, dann meinen wir Michel Foucault, der ist auch Soziologe seines Zeichens, hat sehr, sehr viele, sehr ja interessante und einfach Grundlagenarbeit für die Soziologie geschrieben. Ja. Unter anderem halt auch Überwachen und Strafen, die Geburt der Klinik und solche Sachen und halt auch Studien zur Gouvernementalität für die Leute, die es mehr interessiert und die dazu auch mehr lesen möchten.
Genau, nee, mir ging es eigentlich auch nur darum, ich wollte jetzt auch kein Foucault-Seminar.
Nein, alles gut. Warum nicht? Ich wäre dabei.
Wäre auch nicht schlecht. Ja, wäre auch spannend. Ist auch eigentlich gar nicht so unzugänglich, wie man immer denkt. Also wenn man es reinschaut, ist eigentlich, finde ich, ganz einleuchtend. Aber klar, man muss erstmal, wie das immer bei so schwierigen Texten ist, eine gewisse Hürde überwinden. Nein, mir ging es einfach nur darum zu sagen, ich kam an das Thema tatsächlich ja nicht durch persönliche Betroffenheit, auch nicht Co-Betroffenheit. Das gibt es ja auch manchmal, dass ein Partner zum Beispiel davon betroffen ist oder jemand in der Familie. Ja. Na, auch keine Co-Betroffenheit. Sondern wirklich, weil ich ein Beispiel eigentlich nur gesucht habe für eine Theorie. Und was dann aber passiert ist, dass ich dieses Beispiel so spannend fand und auch und dann tatsächlich auch ein Stück weit empörend fand, also wie diese Diskussion eskaliert ist, gerade in diesen Jahren, dass ich dann sozusagen die Theorie natürlich deswegen nicht ad acta gelegt habe, aber mich sehr viel stärker wirklich mit der Empirie und mit dem ganzen Diskurs wirklich um dieses Phänomen beschäftigt habe, ne? Und nicht mehr sozusagen gesagt habe, okay, ich muss da sozusagen ein bisschen Beilage zu machen zu meinem Theoriegericht, sondern es ging dann wirklich in die andere Richtung. Genau.
Ja, und das ist auch eine Besonderheit, wie ich finde, weil in den meisten Fat Studies sind die Autorinnen und Autoren tatsächlich selber betroffen. Also bestes Beispiel Kathleen Posey, eine der ersten, ich kenne sie auch, ich habe sie in Berlin getroffen, als sie einmal da war, ist auch unglaublich, unglaublich nette Person, hatte, ich glaube, sie macht gerade Pause, den Podcast Friends of Marilyn, den ich auch nur empfehlen kann. auch ein bisschen Werbung machen für meine lieben Kolleginnen, denn nur wenn wir uns gegenseitig unterstützen, sind wir stärker und bilden ein stärkeres Netzwerk. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ja, und sie ist eine der ersten weltweit, die tatsächlich einen Doktortitel in Fat Studies hat und halt auch wirklich durch die ganze Welt reist und ja, den Leuten überhaupt erzählt, ja, was ist denn Fat Studies und warum braucht man das denn und warum ist das dann überhaupt eine legitime Wissenschaft, was ja auch immer so bescheuert ist, wenn man sagen muss, so, ja, hallo, was ich mache, ist legitim.
Ja, das Spannende bei Marilyn ist ja auch, dass sie auch so ähnlich wie ich tatsächlich aus dieser, also jetzt jedenfalls von ihrer Anbindung und wo sie da an der Universität ist in Neuseeland, auch aus so einer Public Health Zuordnung oder kommt. Also das ist relativ selten bei Fat Studies. Die meisten kommen ja wirklich eher aus diesem, ja, so wie du zum Beispiel auch, also aus dem ethnologischen Bereich oder eben, ja, Sozialwissenschaften, Soziologie, Körpersoziologie etc., was ja auch alles gut und richtig ist, aber ich finde es halt auch wichtig und da brauchen wir auch mehr, dass Leute, ich meine, ich bin ja auch Soziologe, aber ich bin zumindest in diesem Kontext drin, wo ich mit MedizinerInnen und PsychologInnen und so weiter zu tun habe, und sie eben auch und wo es sozusagen immer um Gesundheit geht, was andererseits ja auch nervig ist, wenn man immer erst über Gesundheit reden muss, aber was, glaube ich, tatsächlich der Schlüssel ist, überhaupt in diese Diskussion reinzukommen.
Absolut.
Weil das ist immer das Totschlagargument. Ja, ihr könnt ja viel erzählen, aber alles schön und gut, alles nett, was ihr da erzählt, aber letztendlich ist es ja eine Frage der Gesundheit und damit ist jedes Argument sozusagen abgewürgt und ich glaube, deshalb ist es das Public Health ganz wichtig, dass man da so einen Fuß drin hat. Das ist ja bei Cat eben genauso. Um da sozusagen, man ist halt näher am Zentrum der Debatte, also der wissenschaftlichen Debatte.
Ja.
Das andere sind eher so, ja, Nischenprojekte, so jedenfalls von außen betrachtet, weil eigentlich zuständig, Entschuldigung, sorry, eigentlich zuständig ist ja
Gesundheit.
Die Medizin, beziehungsweise die, genau, also die Gesundheitswissenschaft, so, ne? Und das ist genau, das ist auch noch so eine Parallele zu mir und Cat.
Ja, total. Das ist auch das Ding. Und vielleicht erkläre ich dann tatsächlich mal, also das Erste, was mir dann auch in den Kopf kommt, ist so dieses, vielleicht ist das die erste richtige Frage. in Deutschland, wie ich finde, ist es sogar, also es ist meine These jetzt wirklich, das ist eine Jankunsche These. Wenn ich finde, dass es in Deutschland tatsächlich noch krasser ist mit diesem, was Gesundheit für einen Wert in der Gesellschaft hat. Also wie sehr dann auch so die Sache, ja, Hauptsache gesund und so, also diese Typ, ja, ne, fängst du schon an zu lachen. Dieses typische Deutsche, ja, Hauptsache gesund, naja, oh, wenn es gesund ist, dann mache ich das doch. Wenn es die Gesundheit fördern soll. Nicht nur, dass wir in den letzten Jahren, also das merke ich ja jetzt, ich bin jetzt auch nicht im wissenschaftlichen Diskurs drin, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich bin Life-Coach und zertifizierte Beraterin für intuitives Essen, was ja auch noch eine ganz andere Sache ist. Aber also, wenn man die Medien so ein bisschen verfolgt, so den absoluten, ist in den letzten Jahren so viel mehr Fokus auf alternative Medizin in der breiten Gesellschaft. Meistens in Westdeutschland mehr als in Ostdeutschland. Das ist auch noch so ein demografisches Phänomen, aber gut. Und viel, viel mehr auch wirklich so dieses, ja, ich muss alles machen, um meine Gesundheit zu erhöhen. Ich muss alles machen, um gesund zu werden. Hauptsache gesund. Gesundheit ist das höchste Gut. Und solche Geschichten. Würdest du mir erstens mit meiner These zustimmen, dass ich finde, dass es tatsächlich echt krass in Deutschland ist?
Also ich würde dir zustimmen, dass es krass ist. Ich weiß jetzt nicht, ob Deutschland da besonders heraussticht. Es ist definitiv auch nicht andersrum, dass es in Deutschland weniger wäre. Ich habe aber das Gefühl, dass es eigentlich in allen westlichen Ländern sehr stark, also auch USA und andere Länder, dass da nicht so großer Unterschied ist. Das ist so ein Trend, aber Deutschland definitiv auch absolut vorne mit dabei, keine Frage. Und das ist so ein Trend, der ja schon ein bisschen länger anhält, aber der, naja, eben zunehmend zunimmt, ne? Also der nicht stagniert und der auch mit dem Begriff Healthismus gerne bezeichnet wird.
Ja.
Also Gesundheitsideologie könnte man das auch nennen. Und der tatsächlich ganz viele von den Sachen, die du jetzt gerade schon beschrieben hast, so umfasst. Also dass man sich eben das Gesundheit so als, vorher war es eher so, dass gesagt wurde, Gesundheit ist Mittel zum Zweck. Ich möchte genau. gerne gesund, leistungsfähig sein, was auch immer das dann ist in der Gesellschaft, wo man nicht mehr körperlich arbeiten muss in der Regel, aber ja, gesund und leistungsfähig sein, um eben andere Dinge eben gut machen zu können, um, weiß ich nicht, erfüllte Sexualität zu haben, um sozusagen nicht zu müde zu sein nach der Arbeit, um keine Schmerzen zu haben, um was auch immer. Ne? Was
man mit den Kindern zu spielen, um, was Kinder weiß ich, genau, mit dem Hund rauszugehen, noch nach der Arbeit und nicht umzufallen. Voll Schöpfung.
Genau, einfach Kraft zu haben, Energie zu haben, noch für andere Dinge außerhalb da. So, also so eher so ein, ja, so ein praktischer Ansatz zu sagen, das möchte ich eben gerne möglichst lange. Es geht natürlich nicht ewig, kann ich mit 18 noch Marathon rennen, aber auch vielleicht mit den Enkelkindern möchte ich die noch irgendwie rumschleudern können und da nicht irgendwie gleich einen Hexenschuss kriegen und so weiter und so fort. Also das ist eher so diese Mittelzweck-Geschichte. Mm-hmm. Und das dreht sich halt total um. Und es wird jetzt so zum Selbstzweck. Und es wird zum Teil tatsächlich, was ja auch so Begriffe wie alternative Medizin angesprochen, es ist zum Teil gar nicht immer so, dass dieser Helfismus jetzt so diese reine Schulmedizin ist.
Ja.
Sondern es gibt oft auch so eine gewisse Opposition zur Schulmedizin und eine gewisse Skepsis gegenüber der Schulmedizin. Aber es ist eben nicht so, dass man jetzt und Gesundheit dann irgendwie weiterfasst und sagt, na ja, Gesundheit oder ist auch möglich mit bestimmten Einschränkungen. Gesundheit ist sozusagen kein Konzept, was so an so einer eng definierten Funktionalität hängt. Und das kann auch jeder für sich selbst ein Stück weit definieren. Man muss die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Menschen sich eben wohlfühlen mit den Möglichkeiten, die ihnen ihr Körper gibt. Sondern es geht eher in die Richtung zu sagen, also es muss noch stärker optimiert werden. Ich muss eben tatsächlich mit 80 oder mit 70 zumindest noch in der Lage sein, Marathon zu rennen. Ja. Und letztendlich läuft es halt auch darauf hinaus, du hast das ja auch angesprochen, also Alternativmedizin, Ernährung und so weiter. Letztlich ist ja die Behauptung dann auch, ich kann im Grunde genommen alle Risikofaktoren ausschalten. Ich muss eben nur ganz genau meine Risikofaktoren kennen, mein Verhalten anpassen, mich richtig ernähren, die richtigen alternativmedizinischen Tricks auf Lager haben, meine Work-Life-Balance kontrollieren, meine ganzen Emotionshaushalte im Griff haben. Sozusagen so das perfekte Yin-Yang-Leben, aber natürlich auch noch wahnsinnig körperlich aktiv sein. Arbeiten muss ich auch noch irgendwie. Und dann habe ich das alles so toll im Griff und dann schlafe ich auch genug und habe irgendwie gucke nicht aufs Smartphone und was weiß ich noch alles. Und dann kann ich eigentlich gar nicht krank werden. Und wenn ich es trotzdem werde,
dann ist es meine Schuld.
Genau, dann ist es meine Schuld. Und ja. Und das ist eine Tendenz, die glaube ich, in allen westlichen Ländern, mindestens seit den 80er Jahren, aber eben mit zunehmender Intensität zu sehen ist und ja, die hochproblematisch ist, die Leute definitiv nicht in einem ganzheitlichen Sinn sicher nicht gesünder macht und die eben sehr stark ausgrenzt und stigmatisiert.
Total. Und den Aspekt, den ich jetzt reingegrätscht bin am Ende und gesagt hat, so ja, und wenn nicht, dann bist du schuld. Und das ist halt auch immer so diese Verschiebung auf die Eigenverantwortung eines jeden Menschen. So, ja, du bist für deine Gesundheit verantwortlich zu 110%. Und wenn du nicht gesund bist, dann ist das dein und dein Verschulden alleine. Dann hast du nicht gut genug auf dich aufgepasst. Dann hast du nicht gut genug für dich gesorgt. Dann machst du noch nicht genug. Ich hatte irgendwann mal diesen wundervollen Begriff Freizeitstress aufgeschnappt und finde, das passt so sehr auf so viele mögliche, also es kommt ursprünglich wirklich von so Engagement in Vereinen, auch noch in der Freizeit. Also, dass man dann wirklich so organisatorischen Stress hat, wenn man jetzt zum Beispiel einen Verein leitet oder sowas und sich dann noch in der Freizeit fast schon mehr Stress macht als im beruflichen Kontext selber. Ich übertrage ihn aber ganz gerne auf solche Sachen wie, ne, diese typische Selbstoptimierung. Ja, in meiner Freizeit muss ich dann auch noch 3, 4, 5 Mal zum Sport. Und ich sage jetzt bewusst Sport und nicht Bewegung, weil Sport halt wirklich diese ritualisierte, sehr stark gerahmte Art der Bewegung, die auf eine sehr spezifische Art und Weise an einem sehr spezifischen Ort auf eine sehr ähnliche oder gleiche Art und Weise abläuft. Und das begreife ich und halt natürlich auch immer diese diese unterliegende Leistung, diesen Leistungsdruck hat. So, Sport ist nicht wir machen mal Musik an und bewegen uns einfach mal intuitiv dazu. Nein, das wird Sport niemals sein, sondern Sport ist im Fitnessstudio in Reih und Glied irgendwelche Kurse zu machen oder halt sich an den Trainingsplan zu halten oder sowas. Dieser Freizeitstress, ja, ist halt auch da.
Ja. Ja, und ich glaube, was halt auch noch erschwerend in Zukunft ist, es sind auch teilweise recht paradoxe Anforderungen, die da gestellt werden.
An oh ja.
Soll ja auch noch alles so locker von der Hand gehen. Also man soll sich ja andererseits auch nicht quälen. Und insofern würde ich ein bisschen widersprechen zu dem, was du gesagt hast, mit diesem sehr getakteten Sport. Das gibt es natürlich auch. Und das ist natürlich auch häufig bei vielen auch, ja, im Fitnessstudio. Aber es ist zum Teil ja auch so, ja, mach das doch mal so ganz locker entspannt, jogg dann mal eine Stunde und dann, wie es halt in deinen flexiblen Tageszeitplan dann auch reinpasst. Das muss man natürlich auch immer anpassen. Mach es entspannt und du darfst nicht verkrampft dabei sein, was dann nochmal eine Überforderung ist. Das haben wir ja auch viel bei dem Ernährungsthema. Ne? Also
ja, stimmt.
Diäten sind sowas von out, aber trotzdem soll man ja irgendwie noch abnehmen und seine Ernährung umstellen, was letztendlich eine Diät ist. Aber man darf es nicht so nennen und es muss irgendwie auch so ganz nebenbei, so ganz, wenn man dann ständig drüber redet und da irgendwie Kalorien zählt in aller Öffentlichkeit, dann wird man ja auch irgendwie, ne, das ist auch nicht gerade besonders schick. Das ist auch nicht, oder sowas wie, noch schlimmer, sowas wie Weight Watchers, das ist dann so richtig altbacken. In so bestimmten urbanen Kreisen. Ja. Trotzdem muss man aber auch schlank sein. Da wird auch nicht gesagt, naja, dann es gibt Wichtigeres, als sich dann mit der Ernährung rumzuquälen. Aber es muss halt so ganz en passant, ganz locker, ich halte mich nicht an Regeln, ich mache das einfach so, weil ich ja so gesundheitsbewusst bin und mir macht das ja so viel Spaß. Und in Wirklichkeit muss ich natürlich trotzdem irgendwie Kalorien zählen. Wie soll es denn dann auch anders gehen? Ne? Weil der Körper signalisiert mir was anderes. Der Körper signalisiert mir Hunger und dem ist es egal.
Ja.
Was ich mir da für eine Philosophie zu ausdenke. Ne?
Also, ja.
Und das ist, glaube ich, das kommt dann noch dazu. Also das ist auch noch alles jetzt so ganz locker und eben nicht nach Plan oder jedenfalls nicht nach einem fixen Plan, sondern ganz selbstbestimmt und fließend quasi passieren soll und genau nicht nach Tabelle. Was es sozusagen noch unmöglicher macht in gewisser Weise.
Ja,
das zu erfüllen, diese Anforderung.
Ja, und letztendlich wirklich, ich fluche auf meinem Podcast, also von daher, ne, was ich finde, ist der größere Mindfuck, ganz ehrlich, weil man sich wirklich auf der einen Seite will und soll und muss man abnehmen, das, was die Leute denken zumindest. Also ich bin nicht der Meinung, man soll abnehmen, auf gar keinen Fall. Aber ne, ich muss abnehmen, unbedingt, weil das sagt ja auch mein Arzt. Den Gewichtsverlust, den sich mein Arzt vorstellt in 2 Monaten, den kriege ich natürlich nicht in 2 Monaten hin. Also ich kann in 2 Monaten nicht zweistellig abnehmen. Auf gesunde Art und Weise. Aber mein Arzt will ja, ich muss auch unbedingt. Das ist dann ein weiterer Ständ, also so beschreibe ich es, so kenne ich es auch aus meiner persönlichen Erfahrung, ist wirklich wie so ein ständiger Punkt auf der To-Do-Liste, der niemals weggeht. Es ist wie so ein ständiges Ding in deinem Hinterkopf, was so rumschwirrt, so muss abnehmen. Und das raubt dir ganz viel Platz hier oben. Also um überhaupt auch denkfähig zu sein, um leistungsfähig zu sein, um kognitive Entscheidungen zu treffen und ähnliches. Und das Krasseste, was bei mir passiert ist in meinem Leben, ist wirklich, als ich dann diesen To-Do-Listen-Punkt wirklich bye-bye gesagt habe. Der Raum, der sich hier oben öffnet, ich krieg so mehr gebacken am Tag, einfach weil das nicht mehr, und auch gerade so dieses ganz casual nebenbei. Na gut, ich wohne ja in Berlin, ich sehe die ganzen Abnehm-Hipster jeden Tag, wenn ich will. Das ist ein Fulltime-Job. Das ist ein Fulltime-Job. Ja, wir unterhalten uns jetzt eigentlich die ganze Zeit darüber, wo das so über einzelne Phänomene, also über so, ja, wie Abnehmen heutzutage gesehen wird und ne, dieses Gesundheit ist das höchste Gut und so weiter und so fort. Jetzt ist mir aufgefallen, ich habe hier den Spezialisten für Gewichtsdiskriminierung sitzen. Warum reden wir nicht über Gewichtsdiskriminierung? Und eine Sache, die mir persönlich tatsächlich erst klar geworden ist, je länger ich mich damit befasst habe, ist, wie weit diese Diätmentalität-Krake eigentlich ihre Fangarme hat in unserer Gesellschaft. wie weit das Ganze eigentlich reicht. Vielleicht wäre das mal eine Sache, wo wir drüber uns unterhalten könnten.
Ja, also zum Thema Gewichtsdiskriminierung, es ist tatsächlich so, es gibt seit ungefähr, also es gibt theoretisch ein bisschen länger, aber so nennenswerten Umfang, seit ungefähr 20 Jahren, würde ich sagen, Forschung dazu. Kontinuierlich mehr geworden und es ist eben zunehmend jetzt auch immer noch zu sehr kleinen Teilen, aber zunehmend jetzt auch in Europa. Ne? Es war anfangs wirklich fast in den USA und so ein bisschen Australien und Großbritannien und sowas. Es ist jetzt, also Europa meine ich jetzt Kontinentaleuropa, weil das eben sprachlich ist, das ist immer so ein, ne? Und ja, bald auch politisch. Aber das ist ein anderes Thema.
Das ist wahr.
Also alles, genau, Festland, Kontinentaleuropa, zunehmend auch, was ja auch erfreulich ist, weil dann so bisher hatte man immer nur die Möglichkeit, auf USA zu verweisen. Dann hieß es immer, naja, aber das ist ja USA und in Europa ist ja vielleicht gar nicht so schlimm. Nein, es gibt auch in Europa Studien, die zeigen in eine ganz ähnliche Richtung. Und was eben diese Filter an Studien auch zeigt, also das ist natürlich zu dem, was Menschen ja ohnehin die ganze Zeit erleben, aber es hat sozusagen nochmal einen anderen Stellenwert, wenn es irgendwie mehr oder weniger systematisch erhoben ist, mit ganz unterschiedlichen Methoden ja auch, das ist ja auch das Interessante daran, mit unterschiedlichen Methoden, Fragestellungen aus den unterschiedlichen Disziplinen, also vieles aus der Psychologie, aber auch aus anderen Disziplinen wird geforscht. Und es zeigt sich eben da auch diese Vielfalt an gesellschaftlichen Bereichen, die betroffen sind. Und es ist eben vor allem der Gesundheitsbereich, da wird einfach auch am meisten geforscht, aber ich denke, das ist auch, wo es tatsächlich am virulentesten ist. Aber es ist eben auch sehr viel der Arbeitsmarkt. Ja. Und es ist vor allem auch sehr viel, und vielleicht mehr als bei anderen Diskriminierungsformen, ist es tatsächlich das Nahe, also sozusagen der Intimbereich, also Familie, Partner, Freunde, Lebenspartner, Ehepartner etc., wo tatsächlich viel, viel Diskriminierung stattfindet. Und das hat man ja bei zumindest bei Hautfarbe und sowas wahrscheinlich eher weniger, ne? Weil allein, ne, wenn man die eigene Familie wird einen nicht für die Hautfarbe normalerweise wahrscheinlich nicht stigmatisieren.
Da gibt's innerhalb der Familie wahrscheinlich nicht, ja.
Genau, innerhalb der Familie wahrscheinlich nicht. Auch da kann es sein, dass jemand mal dunkler oder heller ist als... kommt das von irgendeiner Tante oder so, ne? Und dass dann da Witze gemacht werden, mag schon sein, aber es ist wahrscheinlich nicht so zentral. Aber beim Gewicht eben schon. Und das hat man vielleicht auch ein bisschen bei der Homosexualität, ne, wo das auch innerhalb der Familie sicher Thema ist. Ne? Aber das sind so die zwei Bereiche. Und bei der Homosexualität wird es ja gesellschaftlich zumindest sehr viel stärker als Problem auch schon akzeptiert und dagegen vorgegangen ist. Das heißt nicht, dass die Stigmatisierung verschwindet deswegen, aber sie ist doch sehr viel stärker im Bewusstsein, dass das ein Problem ist, diese Stigmatisierung. Und bei Gewicht hat man das eben nicht. Ich glaube, das ist so die Besonderheit oder noch sehr wenig. Diese wirklich sehr stark in der Familie, sehr stark im Intimbereich, also im Nahumfeld, im persönlichen Nahumfeld, sehr stark diese Stigmatisierung hat. Und was so die Diäten angeht, das ist natürlich auch ein spannendes Phänomen, weil natürlich sind die Diäten seit 20, 30, 40 Jahren tot irgendwie. Da wird immer gesagt, ach, Diäten funktionieren nicht, 95% funktionieren nicht. Und trotzdem nach wie vor ein Großteil der Frauenzeitschriften lebt zu 90 oder zu 50% zumindest davon, irgendwie die neuen Diäten auf die Titelseite zu heben. Diätratgeber sind nach wie vor ein wahnsinnig großes Segment im Buchladen. Und selbst wenn es sich dann eben nicht mehr Diät nennt, ist es ja im Endeffekt eine Diät. Und was wir an Zahlen haben zu Diäten und dem Umfang ist eben so, dass es nach wie vor kontinuierlich mehr wird. Also dass Menschen, egal wie sie das jetzt nennen, aber das, was letztendlich eine Diät ist, also eine temporäre Reduktion der Nahrungsaufnahme durch welche Methoden jetzt auch immer, was man jetzt weglässt oder mehr isst und weniger und so weiter oder gar nicht. Intervallfasten, ne, es ist dieses Fasten wieder sehr, sehr in Mode. Letztendlich sind es alles irgendwie Spielarten von Diäten. Und diejenigen, die das machen, oder die Zahl derjenigen, die das macht und wie häufig sie das dann auch machen, also in welchen Abständen, ne, nimmt kontinuierlich zu. Also da hat sich, und das ist ja auch kein Wunder, weil das hängt ja unmittelbar zusammen. Die Stigmatisierung, die natürlich vorher auch schon da war, die jetzt aber auch sehr gut untersucht ist und wo man mittlerweile auch zum Teil Vergleiche hat bei Befragungen, auch sieht, das nimmt eher zu als ab. Also mehr Leute berichten, dass sie davon betroffen sind. Und dann natürlich, klar, die vermeintliche Lösung wird dann eben auch ja auch mehr und mehr praktiziert. Also das eine und das andere, das hängt ja unmittelbar aneinander.
Total. Und was mir auch aufgefallen ist, persönlich, aus meinem, wie es so schön heißt, Dunstkreis, also Freundesbekannten und Dunstkreis, finde ich ein schönes Wort, ist, dass mehr und mehr diese Stigmatisierung nicht bloß Menschen mit mehr Gewicht betrifft, sondern auch Menschen, die tatsächlich noch Standardkleidergröße tragen und sich wirklich, also die wirklich darunter leiden und sich extrem zu dick fühlen und auch wirklich gemobbt werden bis zum geht nicht mehr, halt auch wirklich sich dieselben kränkenden, verletzenden Worte an den Kopf hauen oder halt auch an den Kopf gehauen kriegen, wie ihre dicken Counterparts. Dass nur noch, was weiß ich, Konfektionsgröße XYZ und eine der kleinsten, sage ich jetzt, nur noch akzeptabel ist. Ich bin halt in den 80ern geboren, habe dann die 90er miterlebt, in denen das wirklich das erste Mal so richtig losging mit hier Kate Moss und dem Heroin-Schick und so. Und Frauen dürfen auf einmal keine breiten Hüften mehr haben, oh mein Gott. Und jetzt sich das Ganze wieder gewandelt hat, aber du darfst, ne, dann, ja, breite Hüften jetzt ganz toll, breiter Arsch auf jeden Fall, aber die Taille, ne, es ist so lächerlich für mich mittlerweile, aber ich weiß, dass andere Leute da wirklich drin hängen und ich möchte nur noch mal ganz eindeutig hier sagen, auch in diesem Podcast und auch generell, wenn jemand sich gemobbt wird aufgrund seines Äußeren und sich zu dick fühlt, dann ist das ein valides Problem, auch wenn diese Person vielleicht auf dem Papier nicht dick ist und halt auch nicht mehrgewichtig ist und ohne Probleme Klamotten im Laden kriegen kann. Leiden tut diese Person trotzdem. Nur, und das ist der Unterschied. Und das ist dann auch immer das, wo ich anfange, persönlich ein bisschen, ja, mich aufzuregen. Also muss ich ein bisschen auf mich achten, dass ich nicht zu rot werde hier in diesem Moment. Es ist tatsächlich, also wenn dann solche Aussagen kommen wie, ja, es ist genauso schlimm, Leute zu mobben, wenn sie zu dünn sind, also wenn sie immer untergewichtig sind. Es ist genauso schlimm, wie Leute zu mobben, die zu dick sind. Dann sind sie da nicht ganz. Denn wenn Leute Untergewicht haben, sind sie immer noch in der Lage, aktiv an der Gesellschaft teilzunehmen und werden eben nicht geothert, werden nicht systematisch von sehr vielen Bereichen in der Gesellschaft ausgeschlossen. Wenn du zu dünn bist, dann kannst du immer noch ins Restaurant und dich an den engen Tischen entlang quetschen und problemlos im Restaurant Platz nehmen und mit deinen Freunden was essen. Kein Problem. Wenn du zu dünn bist, kannst du immer noch problemlos zum MRT gehen und dort dich untersuchen lassen. Wenn du zu dünn bist, kannst du immer noch problemlos eine Flugreise antreten und musst nicht zwei Sitze für eine Person buchen. Und das ist halt der Unterschied. Und das ist den wenigsten Leuten bewusst. Und deswegen gibt es Fat Studies. Und deswegen ist es halt wirklich systematische Diskriminierung und nicht bloß, ja, aber das ist schon, ne? Ich denke ja nur an deine Gesundheit. Was Concern Trolling ist. Nichts anderes.
Ja, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der hat mich jetzt auch echt nochmal auf eine neue, oder mehr, also ich bin kurz interviewt worden, tatsächlich auch nochmal zu Skinny-Shaming und habe auch gesagt, es gibt Unterschiede, es gibt Parallelen, es gibt auch Unterschiede. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, wäre noch ein super Argument gewesen, weil es ist tatsächlich so dieses, ja, weil ich selber nicht dick bin, natürlich fällt mir das da manchmal, wo ich es natürlich aus der Literatur und auch aus Berichten von Freunden und natürlich auch kenne, aber dann fällt es mir manchmal in dem Moment nicht ein. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, also diese Frage der Barrierefreiheit, ne? Die stellt sich für Menschen ja natürlich überhaupt nicht. Also ich denke, Parallelen gibt es da, wo es diese Zuschreibung gibt, weil jemand einen bestimmten Phänotyp hat, ist er gleich krank.
Ja.
Ne, das wird bei dünnen Menschen auch gerne mal unterstellt, dass sie vielleicht irgendwie magersüchtig sind, obwohl man das gar nicht beurteilen kann. Aber es gibt natürlich, wie du richtig sagst, diese großen Unterschiede in diesem Bereich der Infrastruktur. Ja. Was mir noch an Unterschieden eingefallen wäre oder ist, dazu ist natürlich auch, dass der ganze Diskurs Und da gebe ich schon nochmal grundsätzlich anderes.
Ja.
Es gibt vielleicht auch ein bisschen diese Krankheitszuschreibung, aber diese Krankheitszuschreibung ist eben nicht verknüpft mit diesem Rattenschwanz, der dann da dran ist beim hohen Körpergewicht, so nach dem Motto, ja, das ist so eine Frage, das war ja mein Thema, ne? Also wie sozusagen Hochgewicht ab den Nullerjahren so zum gesellschaftlichen Überproblem hochstilisiert wurde, also zur Adipositas-Epidemie in Anführungszeichen. Wo gesagt wurde, ja, das ist jetzt letztendlich, brechen die Sozialsysteme zusammen. In den USA wurde davon geredet, dass man sich nicht mehr verteidigen kann, weil man keine Soldaten mehr findet, die sozusagen mithalten können.
Ja.
Man weil er Bedrohungen macht, aber gut, das ist doch ein anderes Thema. Aber also solche Szenarien von ernsthaft, also nicht als irgendwie schlechter Witz, sondern tatsächlich ernsthaft wurden solche Horrorszenarien da verbreitet. Und das hat man natürlich beim niedrigen Gewicht nicht. Also da hat man nicht die Debatte darum, dass jetzt das Gesundheitssystem zusammenbricht, dass wir zu als Standort Deutschland irgendwie dicht machen können, weil wir alle krank werden und früh sterben. Und das kostet uns wahnsinnig viel Geld und wir sind nicht leistungsfähig. Das alles, also ist ja eher so die zu viel Leistungsfähigkeit, was man sehr dünnen Menschen dann unterstellt, dass sie es übertreiben. Es ist eigentlich schon richtig, was sie machen. Sie achten auf ihren Körper, aber sie übertreiben es halt. Sie schießen übers Ziel hinaus. Und man hat auch nicht so diese, klar, es gibt schon die Debatte, das ist irgendwie nicht attraktiv, das ist nicht weiblich und so. Mhm. Ne, was du auch gesagt hast, ja, auch dieses Beispiel mit Curl und Kurven an der richtigen, aber nur an der richtigen Stelle.
Genau, nur an den richtigen Stellen.
Nur an der richtigen Stelle. Genau, was ein genauso unrealistisches Schönheitsideal dann letztendlich ist. Aber was es halt auch nicht so stark gibt, ist so diese negativen Charaktereigenschaften, die einem zugeschrieben werden als dicke Person.
Bingo.
Die hat man bei dünnen eben auch nicht. Ne? Und man hat ja eher, dass man sagt, naja, die meinen es zu gut, ne? Aber nicht, die sind faul und lassen sich gehen und sind undiszipliniert, was man eben bei Menschen oder ist auch nicht intelligent oder nicht
oder sie werden so ein bisschen weggelacht. Also ich kenne das, genau. Also meine Cousine, meine eigene Cousine aus Frankreich, ich bin halb Französin, die hat tatsächlich das andere Thema, die wollte immer zunehmen. Also die ist wirklich von Natur aus immer extrem dünn gewesen, wirklich auch untergewichtig und hat tatsächlich auch eine Figur gehabt, insbesondere in ihren jungen Erwachsenenjahren mit die so traditionell mit in Anführungsstrichen männlichem Phänotyp verbunden wird, und zwar breite Schultern und ne, so umgedrehtes Dreieck, enge Taille oder halt kaum Hüfte. Und sie fand sich so furchtbar hässlich, sie fand sich so unweiblich, sie hat sich gezwungen, Schokoriegel zu essen jeden Tag und halt Foie Gras im Haus gehabt, nicht bloß zu Weihnachten, als wir zu Besuch waren, sondern wirklich immer. Sehr gelitten und meinte, könnt ihr endlich mal aufhören, über Abnehmen zu reden? Für mich ist das super schlimm, weil ich will endlich zunehmen. Ich habe das Gefühl, mein Problem sieht niemand. Und ich gebe ihr recht, ihr Problem sieht niemand. Was dann halt auch passiert bei sowas, wenn man untergewichtige Leute, die einfach einen ganz anderen Stoffwechsel haben, die gar nichts dafür können, die genau das gleiche essen wie ich und halt einfach anders verstoffwechseln als ich. Ich nehme ab, sie bleiben so, wie sie sind ich nehme zu. Hallo, guten Tag, Frau Jankun. Ich nehme zu, ich werde dicker und sie bleiben halt so, wie sie sind. Dass man dann das so ein bisschen weglächelt. Also insbesondere, wenn diese Menschen dann auch eine akademische Laufbahn einschlagen. So, ja, das ist dann so, der zerstreute Professor, der vergisst zu essen. Ja, nee, das ist okay. Er ist halt einfach nur zerstreut. Das ist, seine Forschung ist ihm so wichtig. Dann vergisst er halt mal zu essen. Das ist schon okay. Dann kommt die Haushälterin und bringt ihm sein Sandwich, damit er noch ein bisschen was zu essen kriegt und so. Aber das ist dann so, das wird dann so verharmlost. Und das ist dann, es ist schon okay. Du hast ja auch sehr viel zu tun. Du leistest ja auch ganz viel und du machst ja auch ganz viel. Ist schon okay. Also das wird dann so verharmlost und bei dicken Menschen wird so minutiös auf jedes Gramm geachtet, was wir zu uns nehmen. Und wie jetzt dein Ernst? Du willst jetzt wirklich das XYZ essen? Und das ist halt auch so ein krasser Unterschied, wie ich finde.
Und die ganzen Zuschreibungen sind halt wohlwollend. Also es gab mal eine Studie aus den USA, Berichterstattung und da waren jetzt durch Zeitungen, also Reportagen, Zeitschriften und Tageszeitungen. Berichterstattung, Vergleich, Magersucht bei Kindern und Jugendlichen, Jugendliche vor allem, und hohes Körpergewicht. Und die, was sie rausgekriegt haben, ist halt, bei Magersucht wurde immer so berichtet, das waren halt meistens Familien aus der Mittelschicht oder oberen Mittelschicht, oft sehr häufig auch weiß und sozusagen häufig dann eben mit einem ähnlichen Hintergrund wie die Journalistinnen und Journalisten. Und da wurde sehr wohlwollend beschrieben in allermeisten Fällen, ja, es bemühen sich alle und sind ja so verzweifelt, was können sie ihrer Tochter Gutes tun und so weiter. Das waren halt meistens Töchter natürlich, ne, die von der Magersucht betroffen waren. Was können sie der Gutes tun? Was haben sie noch falsch gemacht? Sie überlegen, sie sind verzweifelt. Also sehr empathisch, ne, und haben ein Problem, aber alle kümmern sich und alle sind ja dabei, sozusagen das Problem zu lösen und geben ihr Bestes. Und bei den hohen Körpergewicht waren es halt sehr viel häufiger Nicht-Weiße, sehr viel häufiger untere soziale Schicht. Und der Tonfall der Artikel oder der Reportagen war halt auch ein komplett anderer. Der war halt so, ja, hier kümmert sich ja keiner. Und hier gibt es ja überhaupt keine Ernährung, so ist ja kein Wunder, sondern dann wird irgendwie eingekauft, was billig ist. Ja, auch so überhaupt kein Gespür dafür. Ja, vielleicht haben die, was für finanzielle Möglichkeiten hat die Familie, was können sie ihren Kindern überhaupt bieten? Wollen sie ihnen jetzt vielleicht auch noch die Süßigkeiten vorenthalten, nachdem sie sonst schon alles nicht kaufen können, was alle anderen Kinder kriegen? Ja, vielleicht lässt der Zeitplan das auch nicht zuzukochen, wenn die Mutter irgendwie alleinerziehend ist und diverse Jobs hat.
Mhm. Gibt dazu einen wunderbaren Artikel.
Regelfall eben keine Empathie, kein Verständnis für die Situation,
ja.
Sondern nur so nach dem Motto, ja, also wenn man so, wenn man das so angeht, dann ist ja kein Wunder, was da hinten rauskommt. Ne? Und, also eigentlich Mother-Shaming oder eben dann eben ja. Bei den Eltern direkt die Kids, die dann auch gesagt haben, ja, die sind ja auch, die haben ja aber auch, kümmern sich ja auch nicht, die sind ja eigentlich auch in einem Alter, wo sich mal Gedanken machen könnten, so, ne? Also das komplett Umgekehrte, so was die, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz großer Unterschied.
Richtig, plus einer richtig ordentlichen Portion Rassismus. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Also man muss den Elefanten im Raum auch mal beim Namen nennen, plus einer ordentlichen Portion Rassismus. Es wurde gerade, ich glaube, vor ein paar Tagen ein Artikel veröffentlicht von Virgie Tova, genau zu diesem Thema. Die sagte so, hört endlich auf, schwarze Familien in den USA, also hört, na Moment, was hat sie gesagt? Stop obsessing about how black kids are eating. Und es ist halt diese merkwürdige Faszination von weißen ForscherInnen mit POC-Kindern und BIPOC-Kindern in den USA. Und ja, also das macht mich auch, und auch solche Sachen wie, das ist ein Food Desert, also Food Desert, nur zur kurzen Erklärung, es ist eine Region, in der es keine Möglichkeiten gibt, an frisches Essen zu kommen. Also keine Supermärkte, keine Märkte, kein nichts. Vielleicht sogar irgendwo mal ein McDonald's hier oder da oder irgendeine andere Fastfood-Geschichte. Es ist halt wirklich schwierig, tatsächlich in diesen Gegenden an Lebensmittel zu kommen, an nahrstoffreiche Lebensmittel zu kommen. Und dann wird auch immer gesagt, so ja, das ist halt so ein großes Problem für die BIPOC-Familien und so weiter und so fort. Und allein der Fakt, dass das extrem problematisiert wird und halt, ne, wie du auch schon so wunderbar treffend gesagt hast, meistens von weißen JournalistInnen oder ForscherInnen beforscht wird. Ja, hallo Rassismus.
Naja, und die Sache ist, es ist ja auch nicht eine reine Frage von Ethnien und so weiter. Also es gibt ja die sogenannten Food Deserts, sind sehr häufig in ländlichen Gebieten und das sind auch in den USA Gebiete, wo zwar viel Armut ist, aber eben Südstaaten vielleicht weniger, aber in den sozusagen mittleren Westen Gebiete, die zu fast 100% weiß, in Anführungszeichen, sind.
Richtig.
Und die haben genau dieselben Probleme. Also ja. Es ist wirklich, genau, aber es wird eben dann in diesem Kontext so als etwas thematisiert, was irgendwie mit der Kultur zu tun hat oder mit dem anderen Körperbild, dem vermeintlichen, ne, dass sie ein anderes Körperbild, anderes Körperideal haben oder immer noch in Anführungszeichen die Vorstellung haben, das sei ja, die Babys müssten ja proper sein und so. Also solche Zuschreibungen, die dann da eben gemacht werden, wo es eine eigene ökonomische Frage ist.
Oh ja, oh ja. Oh ja, ich bin so froh, dass wir uns über solche Sachen unterhalten auch. Also das ist, ich finde, muss ich jetzt wirklich mal an dieser Stelle sagen, weil das sind Dinge, die selten wirklich beim Namen genannt werden und wirklich Dinge, die selten noch erwähnt werden bei solchen Geschichten. Ich würde tatsächlich gerne noch mal kurz zurückkommen, weil ich weiß, dass deine Zeit auch knapp ist und ich deine Zeit auch wertschätze, die du für diesen Podcast mir bereitgestellt hast oder uns allen bereitgestellt hast. Und ich würde definitiv, ich bin sonst wirklich traurig, wenn wir heute nicht dazu kommen, ich würde gerne zum Othering kommen und das erst einmal erklären, was das überhaupt ist und warum das so wichtig ist für das Thema Gewichtsdiskriminierung. Also, magst du einmal Othering erklären?
Ja, im Grunde ist es ja das, worüber wir gerade schon geredet haben. Also Othering ist der Prozess, dass man Gruppen, Menschengruppen unterteilt und ihnen bestimmte Eigenschaften zuschreibt. Also sie, also das andere, man macht es zu etwas anderem, was von der Norm abweicht. Die Norm ist natürlich dann in der Regel sozusagen einerseits natürlich ethnisch, wenn man diesen Begriff, der auch eine Konstruktion ist, aber wir nehmen ihn jetzt mal weiß, europäisch, stämmig oder in den USA oder europäisch jetzt eben in Deutschland, beziehungsweise dann eben der jeweiligen Nation, also deutsch irgendwie auch, in der Regel auch männlich oder vielleicht auch weiblich, aber dann eben im heteronormativen Sinne, also heterosexuell, Normalfamilie sozusagen. Das ist sozusagen die Voreinstellung, das wird als normal definiert, also männlich beziehungsweise heterosexuell beziehungsweise weiß, Mittelschicht in der Regel ja auch. Ne? Ja. Und alles, was davon abweicht, wird dann bestimmte Eigenschaften zugeschrieben, werden dann aber die Eigenschaften dieser Gruppe, die ja sozusagen die Folie hinter, von der aus man das alles dann zuschreibt, die werden ja gar nicht thematisiert, weil die sind ja normal. Man könnte genauso sagen, was haben die denn eigentlich für komische Regeln und was ist das denn eigentlich? Sondern das wird ja nicht thematisiert, sondern das wird sozusagen gesetzt, als so sollte es irgendwie sein. Und alles, was davon abweicht, vermeintlich oder tatsächlich, wird dann eben letztendlich ja dann auch problematisiert. Also man sagt eben bestimmte Eigenschaften, bestimmte Vorstellungen davon, wie zum Beispiel man Kinder ernährt oder wann man Kinder ins Bett schickt oder wann man isst und was man isst und wie man isst, wenn wir jetzt mal bei diesem Thema bleiben.
Ja.
Und welche Körper man irgendwie attraktiv zu finden hat und welche nicht.
Oh mein Gott, ja.
Das alles ist sozusagen dann jetzt eben abweichend und wird dann auch diesen Gruppen zugeschrieben, ob sie das tatsächlich praktizieren oder nicht. Es wird sozusagen auch dann vom Individuum natürlich komplett abgesehen. Sondern ist dann Teil dieser Gruppe, dieser abweichenden Gruppe, und dann gilt automatisch erstmal die Annahme, dass man eben sozusagen diese Kriterien auch erfüllt.
Ja.
Und müsste dann sozusagen erstmal immer den Gegenbeweis antreten oder sich dafür rechtfertigen, ob das so ist oder nicht ist.
Genau.
Das hat man eben auch ganz stark, natürlich in allen Bereichen, aber insbesondere natürlich auch in diesem Bereich. Also die Vorstellung darüber, was sozusagen die richtige Ernährung ist, was das richtige Gewicht ist, der richtige Körperbau, die richtige Lebensführung ganz allgemein. Das ist eben immer abweichend von dieser Standard, also Default Position, wie man im Englischen sagen will, also von dieser Norm. Und die Norm ist halt, wie ich schon sagte, weiß, heterosexuell und mittelschichtig.
Genau. Und cis.
Und schlank.
Cisgender. Nein, und cisgendered.
Und genau, cisgender, also ja gut, das hatte ich mit dem heterosexuell jetzt im Grunde schon impliziert.
Das ist nicht dasselbe.
Okay, müssen wir vielleicht nochmal, also,
alles gut.
Identifiziert sich mit ihrem biologischen Geschlecht, ne? Also nimmt sozusagen das biologische Geschlecht auch als das soziale Geschlecht an.
Genau. Ja, so ist es. Also wie so eine, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, wie so eine Optimalschablone oder so eine Optimalkuchenform. Und alles, was nicht passt, muss mit Gewalt in diese Kuchenform reingepresst werden, um als passig von der Gesellschaft anerkannt zu sein. Genau, und das passiert mit dicken Menschen in der Gesellschaft und auch insbesondere in der deutschen Gesellschaft halt ständig. Also Ja, bestes Beispiel Arbeitsmarkt. Du hast ja auch die Zahlen gesehen, dass dicke Menschen auf dem Arbeitsmarkt generell weniger Chancen haben und dass sie generell auch auf dem Arbeitsmarkt, selbst wenn sie angestellt werden oder halt einen Job haben, egal, weniger verdienen als ihre schlanken Counterparts. Immer noch.
Ja, aber weiß ich nicht, immer noch, ich fürchte, es wird, nimmt auch, also das, wir haben zwar ein Antidiskriminierungsgesetz, aber da ist ja das speziell das Gewicht jetzt nicht geschützt.
Ja, das leider.
Heißt, man könnte gar nicht gegen klagen. Und es, mein Eindruck ist, dass das in diesem Bereich die Diskriminierung auch eher zunimmt, wenn sie in anderen Bereichen vielleicht zumindest nicht verschwindet, aber zumindest stärker thematisiert, problematisiert wird und damit auch ein bisschen weniger wird tatsächlich, beispielsweise Homosexualität oder so. Ja. Aber in dem Bereich nimmt es halt leider eher zu sogar. Ne? Also immer noch, also mehr, sozusagen immer mehr vielleicht sogar. Ne? Und, genau.
Wow. Das interessiert mich jetzt, da muss ich drauf springen, da würde ich gern mehr drüber wissen.
Ja, es gibt jetzt keine sozusagen Langzeiterhebungen, wo man jetzt beweisen könnte, dass es mehr wird. Ne? Also dass es sozusagen Abstände im Verdienst, das sind alles immer noch Einzelstudien. Bis man da mal so eine kritische Masse hat von Studien, die man wirklich vergleichen kann, ja, man wirklich sagen kann, das sind jetzt Langzeittrends, weil das waren Studien mit nicht gleichen vielleicht, aber sehr ähnlichen Versuchsaufbau an ähnlichen Orten, in einem selben Land zumindest oder so, also dann in vergleichbaren Regionen eines Landes, und dann sich so eine Längsschnitt Längsschnitt anzuschauen, also so eine zeitliche Entwicklung anzuschauen, da fehlen noch die Daten. Aber es gibt eben mehr und mehr Studien aus mehr und mehr Ländern, die das eben zeigen, diese Benachteiligung im Arbeitsmarkt. Und deswegen denke ich, dass die Tendenz das also eher zeigt, dass es mehr wird. Und es gibt eben Studien, die das aus unterschiedlichen Bereichen zeigen. Also es gab eine gute Studie aus Großbritannien mal vor ein paar Jahren, die hat eben einen wirklich sehr großen Datensatz, Daten, die in Deutschland auch aus Datenschutzgründen in diesem Umfang gar nicht zugänglich wären, zeigen können, wo also Daten des Gesundheitsministeriums, also NHS, des Nationalen Health Service, zu BMI irgendwie gekoppelt wurden mit tatsächlich irgendwelchen Steuer- oder Lohnabrechnungen und gezeigt wurde eben, dass es da und dann natürlich aber nochmal sozusagen auch nochmal die Qualifikationen dann, das sozusagen angepasst wurde, ne? Weil man kann natürlich nicht, wenn die Leute unterschiedliche Qualifikationen haben, das muss man ja mit einberechnen. Aber dass sie ja wirklich einen großen Datensatz sich angeschaut haben, festgestellt haben, dass eben beim höheren BMI das Gehalt deutlich niedriger ist, ne? Also ja, unabhängig von. Und dann gibt es eben viele kleinere Studien, die das zeigen, also die dann zeigen, es wird seltener befördert, es wird seltener eingestellt bei vergleichbarer Qualifikation. Und da gab es eben auch in Deutschland eine ganz spannende Studie, deswegen sage ich, es ist ja auch an sich ja auch ein Vorteil, dass man das so eine Vielzahl an Methoden hat. Da gab es eine interessante Studie, das ist auch schon ein paar Jahre her, aber die finde ich immer noch sehr aufschlussreich. Die hat eben Personalern fiktive Bewerbungen gezeigt mit Fotos, hat sie aber auch so ein bisschen durcheinander gebracht, indem sie eben verschiedene Diversitätsmerkmale da hatten. Na, wir haben über Othering gesprochen, also wo sozusagen in unterschiedlicher Weise geothert wurde, also Kopftuch, andere Hautfarbe, also nicht weiße Hautfarbe. Und eben natürlich dann aber auch Bewerber, vor allem Bewerberinnen, Frauen, also mit hohem Körpergewicht, auch ein paar Männer, aber vor allem Frauen. Und was rauskam, war eben, und natürlich dann dazu irgendwelche fiktiven Profile, also Zeugnisse und ja, Qualifikationsnachweise, vermeintliche Lebensläufe. Und da kam eben tatsächlich ganz klar raus, dass eben diejenigen mit hohem Körpergewicht bei vergleichbarer oder häufig sogar besserer, also objektiv nach den Kriterien, die da gefragt waren, besserer Qualifikation eben gesagt wurde, nee, die nehmen wir eher nicht. Also sozusagen im Ranking weiter unten gelandet sind. Ne? Welche Person käme am ehesten für den Job in Frage, da in dem Ranking ziemlich weit unten gelandet sind, als andere Personen, die nach objektiven Kriterien eigentlich schlechter qualifiziert waren. Und genau, und dazu gibt es eben eine Vielzahl an Studien mit unterschiedlichen Methoden und Fragestellungen, aber die gehen eben alle in diese Richtung, dass sie bis auf wenige Ausnahmen eigentlich immer nachweisen können, dass ja, dass es eben diese beim Gehalt, bei der Beförderung, bei der Einstellung diese Benachteiligung gibt. Und wenn man, und auch zum Teil werden auch eben Chefs und so auch ganz direkt gefragt und sagen halt, nee, für höhere Positionen geht das nicht. Das, weil eben diese, gar nicht mal unbedingt, weil sie wirklich selber glauben, dass sie nicht leistungsfähig sind, weil sie haben ja oft die Erfahrung auch gemacht, weil sie wissen ja, sie arbeiten mit den Leuten ja und sehen ja, die arbeiten gut. Aber das geht dann um die Repräsentation. Ne? Also irgendwie,
ja.
Das kann man nach außen nicht. Wenn man die in Führungspositionen setzt, das nehmen, oder auch nach innen, ne? Das nehmen die anderen Mitarbeiter nicht ernst. Die denken dann, ja, also wenn jemand so undisziplinierter Chef werden kann, dann brauche ich mich ja auch nicht anstrengen. Ne? Also die, statt dann eben in die Offensive zu gehen und zu sagen, okay, da brauchen wir Diversity Training, da müssen wir irgendwie mal ran, dass ja. Innen da vielleicht diese Vorurteile mal ablegen, wird dann halt in die Defensive gegangen und gesagt, nee, schade, die ist eigentlich gut oder der ist eigentlich gut, aber das kriege ich nicht durch oder das funktioniert bei mir nicht.
Ich bin voll und ganz auf deiner Seite und ich möchte jetzt mal zwei Beispiele nennen von Menschen, also ein Beispiel, was wir wahrscheinlich alle kennen, wenn wir so den dicken Manager uns überlegen, da ist ein Name, der kommt mir sofort in den Kopf, das ist Rainer Kallmund, hoch erfolgreich, der Gute und dick auf jeden Fall und ja. Mega, mega erfolgreich, super, super reich auch und ja.
Naja, aber weil du gerade Rainer Kallmund sagst, ich finde Rainer Kallmund ist schon auch ein gutes Beispiel dafür, ja. Dass ja, einerseits man erfolgreich sein kann, aber eben andererseits auch, dass das Dick sein immer Thema sein muss und er ist ja letztlich auch selbst dann auch immer wieder zum Thema macht. Ne? Er hätte ja auch einmal sagen können, also den Journalistinnen und Journalisten sagen können, also hier zum Thema Dick sein. Was weiß ich, da sage ich diesen einen Satz, das tut nicht zur Sache oder was auch immer, sich einen netten Satz zurechtlegen und mehr gibt es von mir dazu nicht zu hören. Und dann geben sie irgendwann Ruhe. Aber er hat es ja auch selbst immer wieder gefeuert. Also ja. Er hat ja auch selbst auch seine Abnehmversuche, seinen Kampf mit seinem Gewicht. Er ist natürlich auch, muss man halt auch sagen, er ist ja erfolgreich, aber er ist auch ein ziemlicher Medienjunkie. Mhm. Und ich glaube, er braucht es halt immer wieder sozusagen in der Berichterstattung zu stehen. Das geht eben dann auch bei ihm leicht über das Gewicht, weil das natürlich ist, wo alle immer drauf anspringen. Ja, wenn er irgendwie sagt, er hat abgenommen oder er kämpft wieder mit seinem Gewicht oder er hat wieder zugenommen, dann hat er natürlich sofort irgendwie RTL und Bild und alle da stehen und ist auf der Titelseite.
Ja.
So, und also deswegen, das finde ich ein bisschen ambivalent, ihn so als positives Beispiel. Erfolgreich, ja. Aber eben halt auch nicht, also sozusagen das Gewicht ist immer irgendwie Teil dieser Selbstinszenierung. Und schöner wäre ja eigentlich, wenn sich jemand da hinstellen würde und sagen würde, ja, ich weiß, ich bin dick, das seht ihr ja alle selber. Aber lass uns doch mal über das eigentliche Thema reden, nämlich was weiß ich,
richtig.
Worum es halt gerade geht. Und alle anderen Fragen dazu werde ich nicht beantworten, weil ich frage sie ja auch nicht irgendwie, was sie... wie es ihrer Frau und ihren Kindern geht oder sowas. Ne? Das ist ja, es geht ja niemandem was an.
Richtig.
Privatgeschichte.
Nein, du hast schon recht. Ich danke, dass du das angesprochen hast.
Was ich auch noch sagen wollte zu dem Thema, ich finde, es gibt durchaus in der Politik einige Leute, ne, die sehr hochgewichtig sind und die es auch nicht so zum Thema machen, zum Beispiel Altmaier. Also vielleicht habe ich es nicht so mitgekriegt, aber ich habe.
Doch, Altmaier auf jeden Fall. Okay. Oh, doch. Doch, Altmaier auf jeden Fall. Altmaier hat dann auch solche Statements gemacht wie, ja, dann esse ich, ja, ich weiß, Fleisch ist nicht so gut. Ne? In diesem Sinne, ja, mein Fleischkonsum, der ist nicht so gut für die Umwelt. Und früher hätte ich noch 2 XY-Fleischstücke gegessen. Ja, heute esse ich nur noch 1. Ist gut für die Umwelt und gut für mein Gewicht. Also solche Aussagen von Altmaier sind auch da, definitiv.
Okay, aber nicht in Anfang. Also ich habe jetzt zumindest keine Diätgeschichten bisher von ihm gelesen.
Nee, zum Glück nicht. Da hast du recht. Da ist auch noch nicht wirklich viel gewesen. Ich glaube, es ist einfach nur so der typische Konsens. Ja, er versucht abzunehmen, schafft's nicht. Wie bei den meisten sehr erfolgreichen, dicken Menschen. Und das ist ja auch die Geschichte so. Du bist erfolgreich, du bist dick. Warum musst du ständig warum musst du dich ständig rechtfertigen, dass du mit den Kilos kämpfst? Ne? Also bei Kallmund war das ja auch schon das Thema. Ja, der Kampf mit den Kilos und dieses auch gerade bei Männern ganz doll, bei Frauen dann weniger, das ist dann so, oh ja, und das Schicksal, bla bla bla. Und bei Männern so der Kampf mit den Kilos.
Ja. Wir haben ja gerade über Othering geredet. Wir haben, das basiert ja alles auf Stereotypen.
Und ja.
Genau, also dieser, na, einmal ist natürlich für die Boulevardzeitung, Alliteration heißt das, glaube ich, ne? Karl Wood kam für die Kinos.
Ja, stimmt.
Aber auch so dieses Männlichkeitsbild. Genau, wie du sagst, bei Frauen, oh, Schicksal und Weichzeichner und bei den Männern, der Kampf. Ne? Also sozusagen, nimm die Herausforderung an, geh in die Arena und ja. Und was aber auch problematisch daran manchmal ist, finde ich, was mit diesem Männlichkeitsbild zusammenhängt, ist, dass dann bei Männern völlig ungestraft stigmatisiert wird, was bei Frauen in dem Umfang, also ich meine jetzt in der Öffentlichkeit, ne, nicht im Privatbereich, in der Öffentlichkeit nicht passiert. Also keine Witze bei in der Heute-Show darüber, dass Angela Merkel, die ja auch in den Jahren ihrer Kanzlerschaft auch ein bisschen zugenommen hat, keine Witze darüber, keine irgendwie Fotos, wo das irgendwie besonders zu sehen ist. Aber die ganze Zeit Gabriel, Altmaier, also wirklich so
Trump ein auch.
Nach dem anderen eben, also von der allerbilligsten Sorte. Der kann ich einmal ins Bild huschen sozusagen, ohne dass ein Spruch über sein Gewicht rausgehauen werden muss. Ja. So, und dann hast du der Motto, naja, und die würden halt auch nie sagen, so Personen wie Altmaier, dass sie das verletzt, weil das würde dann ja dann, oh Gott, die Heulsuse so, ne?
Richtig. Also
und meine Frau könnte eher sagen, ja, ich finde, das gehört nicht in die Öffentlichkeit, das ist, viele Frauen werden da deswegen diskriminiert. Ich finde das unpassend, dass sie das kommentieren. Und wenn du das als Mann sagst, also jedenfalls in so einer herausgehobenen Position, ja, was ist das denn für ein Weichei? Und der will sozusagen in der politischen Arena bestehen, wenn er noch nicht mal das aushält, dass man ein paar Witze über sein Gewicht macht. Also da gibt es auch manchmal, ist ja dieser, das ist ja mit dieser Stigmatisierung, das geht ja auch um die unterschiedlichsten Richtungen. Also manchmal ist das eine vermeintliche Stärke, was ja eigentlich was Positives sein soll. Ne, Männer sind stark, Männer können das ab, gereicht ihnen dann auch ein Stück weit zum Nachteil, in diesem Fall jedenfalls, weil eben so gesagt wird, naja, die müssen das aushalten und da darf man Witze machen.
Ich bin voll bei dir. Ich bin auch froh, dass wir uns tatsächlich auch mal über Männer unterhalten und nicht bloß immer über Frauen. Ja. Ich hatte mir schon, da ist es, ich habe mir so eine kleine Bibliothek zurechtgelegt, muahaha, um sie dann vorwegzuhalten. Solche Sachen. Ich halte gerade The Adonis-Komplex hoch. Ein sehr, sehr gutes Buch über Muskeldysmorphophobie oder Bigorexia, wie es auch im Englischen genannt wird. Also halt, wenn Männer diesen, bei Männern männliche Anorexie oder so, wie sie auch oft genannt wird, ist ja nicht, ich esse weniger und mache mich schlanker, 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 bis ich, ja, Strich in der Landschaft bin oder verschwinde wie bei Frauen. Sondern es ist, ne, wie ich jetzt mache, also ich stecke mir gerade für die Leute, die es nur hören, ich stecke mir gerade den Daumen in den Mund und blase einmal zu, weil ich finde, es ist so ein schöner bildlicher Vergleich. So, ich puste meine Muskeln auf, ich mache mich breiter, als ich bin, ich nehme mehr Raum ein, also wirklich genau das Gegenteil, aber ich nehme halt mehr Raum ein durch bitte Muskelmasse und nur Muskelmasse, nicht durch Fettmasse, weil das wäre ja wieder schlecht, schlecht, schlecht. Und ich bin auf dieses Buch gestoßen, weil ich wollte halt wirklich wissen, so ja, voller Seelenstriptease. Ich hatte tatsächlich in meiner Teenagerzeit und auch noch sehr, sehr lange danach, also bis in meine 20er, tatsächlich eine Körperdysmorphophobie und fand mich selber ganz, ganz furchtbar. Wurde nie diagnostiziert, weil, oh ja, ne, auch wieder Unterschied Mädchen, Jungen, ja, Mädchen sind ja nie zufrieden mit ihrem Körper, bla bla bla. Ja, eine echte Dysmorphophobie wird dann natürlich unter den Tisch gekehrt, aber das zum anderen Thema. Und bei Jungs und Männern ist es halt auch, ne, du darfst einerseits nicht dick sein oder fett gar, oh mein Gott, nein, schlimm, musst Sport machen, du darfst aber auch nicht so ein schmächtiger Hansel sein, dann musst du auch zum Sport. Also egal, was passiert, es sei denn, du bist in dieser ganz, ganz schmalen Ecke, wo du reinpasst, dann kommst du um den Sport drumherum, aber ansonsten ab ins Fitnessstudio mit dir und trainier. Deswegen hatte ich mir dieses Buch hier angeschafft. Ich habe tatsächlich auch einige, und ich bin richtig froh darüber, einige männliche Follower und wahrscheinlich hoffentlich auch, ne, mit Daumen gedrückt, Zuhörer. Was verändert sich in der Gewichtsdiskriminierung für Männer? Und ja, wo sind die Privilegien, die Frauen nicht haben, aber wo, wie jetzt zum Beispiel in der Öffentlichkeit mit den Politikern, wo kriegen sie ihr, ja, pun intended, ihr Fett doppelt ab?
Ja, ich glaube, es gibt bei Frauen so eine gewisse, jedenfalls in der Politik so, das ist natürlich auch eine Entwicklung, die ihre Zeit gebraucht hat, aber so, denn, so eine gewisse Einstellung, dass man sagt, das ist jetzt zu billig und zu, also es ist nicht politisch korrekt oder nicht ja, angemessen, sie auf ihr Äußeres zu reduzieren. Im Bereich der Politik, ne? Also in anderen Bereichen ist es komplett anders. Da ist, wenn auch Frauenkörper nach wie vor sehr viel mehr unter Beobachtung und sehr viel mehr sozusagen ja, ungefragten Kommentaren ausgesetzt als Männerkörper. Aber wirklich in diesem Bereich der Politik, wenn man sagt, okay, das ist ein Bereich, wo es, da gibt es eine lange Diskussion, dass wir Quoten brauchen, dass wir mehr, dass Frauen stärker repräsentiert werden sollen. Jetzt kommen sie verstärkt. Jetzt können wir nicht irgendwie hingehen, zum Beispiel als so eine Witze-Sendung, Comedy-Sendung wie die Heute-Show oder so und jetzt anfangen die ganze Zeit zu gucken, ob bei Merkel irgendwo der Hosenanzug zwickt oder bei anderen. Aber bei Männern, ja, also Männer, ja, in dem Fall haben halt sozusagen diesen, genießen dann diesen Schutz irgendwie nicht in dem Bereich. Genau, und das ist aber, denke ich, wirklich sehr stark auf die Politik beschränkt. Vielleicht auch ein bisschen, genau, hängt, denke ich, oder zumindest auf so Führungspositionen beschränkt. Wir haben es natürlich dann in so einem anderen Format natürlich überhaupt nicht. Da werden Frauenkörper natürlich nach wie vor die ganze Zeit kommentiert. Also
auf jeden Fall, ja.
Aus dem Showgeschäft kennen, sobald irgendeine Schauspielerin irgendwie ein bisschen zugenommen hat oder irgendwo Zellulite hat oder so, dann ist natürlich die Kamera sofort drauf. Und das ist viel stärker als bei Männern. Also das sind Frauen sehr, nach wie vor sehr viel stärker von betroffen. Also es sind so einzelne Bereiche. Insgesamt würde ich aber schon denken, dass die Männerkörper auch stärker unter Beobachtung sind, als das früher vielleicht der Fall war. Ja. Wir haben ja auch diesen, also du hast diesen Adonis-Komplex jetzt genannt, ne? Also das Männer, da ist das ja nochmal ein bisschen anders. Da geht es ja nicht in erster Linie um Schlankheit, sondern eben sehr viel stärker um körperliche Fitness, Muskeln und Ähnliches. Und dahingehend gehen dann auch sehr viel häufiger, ja auch die, wie du es ja auch dargestellt hast, die Körperstörungen. Jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren.
Alles gut.
Warte mal. Wir waren bei den...
Also ich wollte halt wissen, wo... Also wie ist es halt unterschiedlich? Also
ja.
Wo genießen Männer Vorteile, ja, die Frauen nicht haben? Jetzt zum Beispiel, was weiß ich...
Genau, alles muss klar? Gucken. Den Schnitzel. Genau. Nein, was ich sagen wollte, ist tatsächlich, dass wir das bei den Managern erleben, also bei den Männern, die nach wie vor ja ganz überwiegend Männer sind, dass da ja jetzt das früher wirklich egal war. Also wenn man sich sozusagen die 50er, 60er Jahre und vielleicht auch noch die 70er Jahre anschaut, dann war es ja wirklich so, dass die Firmenchefs, die Patriarchen, aber auch die Manager, die sozusagen dann ja auch langsam, die neue Managerklasse, die da so langsam hochkam, die jetzt ja nicht unbedingt die Besitzer der Firma waren, aber eben hohe Managementpositionen innehatten, dass die ja häufig ja irgendwie wohlbeleibt waren und und auch das zelebriert haben, sozusagen Alkoholkonsum und Tabak, also Zigarre und sowas, ne, ganz klassisch. Also Erhard und so weiter.
Oh ja.
War ja sozusagen so das Typische. Und man hat ja damals ja auch von der Managerkrankheit gesprochen, hat gesagt, Herzinfarkt, das kriegen ja vor allem Manager.
Richtig, ich kann mich auch noch erinnern, ja.
Die arbeiten ja so viel und die machen ja, die haben ja keine Zeit irgendwie, also essen natürlich dann immer sehr lecker, aber eben auch sehr, sehr deftig. Und dann trinken sie noch Alkohol und rauchen und arbeiten eben wahnsinnig viel entsprechend und natürlich viel Stress. So, und deswegen kriegen sie eben Herzinfarkt. Und das änderte sich dann in den 80er Jahren, wo sozusagen so dieses neue Manager-Ideal aufkam und dann eben dieser ganze, wir hatten ja über Herfismus schon gesprochen, so dieser ganze Gesundheit, diese ganze Gesundheitsfixierung, Leistungsfähigkeit ist eben, also Gesundheit ist eben nicht Mittel zum Zweck, also vielleicht muss ich ein bisschen dann reduzieren, sagt der Arzt, wenn ich sozusagen noch Manager bleiben will und vielleicht noch ein bisschen was von meiner üppigen Pension haben will, muss ich vielleicht ein bisschen reduzieren, sondern ist nicht Mittel zum Zweck, sondern Selbstzweck und es wird tatsächlich zum zum Symbol auch für Leistungsfähigkeit. Also Manager können ja sich genügend Skandale und auch Fehlentscheidungen, fatale Fehlentscheidungen leisten. Also kriegen ja trotzdem immer ihren goldenen Fallschirm. Aber sie sollten besser nicht 20 Kilo zunehmen. Ich glaube, das wäre mittlerweile fast fataler, als irgendwie ein Unternehmen zu ruinieren oder auf die falsche Entscheidung zu setzen. Da wird man schon wieder irgendwo eine Stelle finden. Man hat ja ein gutes Netzwerk, taucht man eben ab. Aber wenn man dann irgendwie 20 Kilo mehr wiegt und unsportlich aussieht, dann wird es schon schwieriger, ne, nochmal in eine Managementposition zu kommen. Und heute haben wir eben das Phänomen, dass diese Manager dann in ihrer knappen Zeit eben nicht mehr wie früher, weiß ich nicht, sich gut gehen lassen und eben schlemmen, sondern tatsächlich Marathon rennen. Also einer von zehn Firmenchefs in Deutschland, Top-Manager in Deutschland, läuft Marathon. In der Gesamtbevölkerung ist es nur einer von 600 oder eine von 600, also Frauen wie Männer. Und wenn sie nicht Marathon laufen, dann machen sie alle durch die Bank wirklich Extremsport, also wirklich nicht nur so ein bisschen mal, ich gehe mal eine halbe Stunde irgendwie aufs Laufband in der Früh, sondern machen wirklich richtig viel Sport, also richtig fast an der Grenze zum Leistungssport im hohen Alter, oder im relativ hohen Alter, und wo sie die ganze Zeit ja irgendwie natürlich Termine haben und bis spät in die Nacht arbeiten müssen. Aber das muss sein, und das hat meiner Ansicht nach so eine symbolische Wirkung. Ich würde sagen, es ist fatal.
Ja.
Dass diese Menschen sich heute nicht nur mental und sozusagen sagen, sie haben mental, sie haben mehr drauf, sie haben mehr, sind wagemutiger, sie sind offensiver, sie sind risikofreudiger, sie sind visionärer, sondern sie sind auch körperlich der breiten Masse überlegen und sind deswegen sozusagen noch mehr im Recht, sich in jeglicher Hinsicht, natürlich insbesondere finanzieller Hinsicht, über die breite Masse zu erheben. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass eben diese extreme Auseinanderklaffung der Schere, also dass ein Spitzenmanager heute nicht mehr, ich weiß nicht, das 20, 30, 40, 50, 100-fache eines einfachen Arbeiters verdient, sondern eher das 1000-fache, wenn man alle Aktien, Boni und so weiter mit einrechnet, dass das damit zusammenhängt. Ne? Und das ist sozusagen wirklich so ein Sozialdarwinismus, zu sagen, wir sind ja nicht nur sozusagen viel, viel risikofreudiger und schlauer und schneller im Denken und so, in unseren Entscheidungen, sondern wir sind ja auch körperlich fit. Also wir sind sozusagen wirklich ja fast schon Übermenschen im Vergleich zu den Ameisen, die da irgendwie in den Abteilungen rumkriechen und unsere das Unternehmen am Laufen halten, aber wir sind sozusagen, wir thronen da drüber, so als fast schon gottgleiche Gestalten, auch mit diesem körperlichen Narzissmus kombiniert, verstärkt das diese Ungleichheit und auch diese Selbstermächtigung, dass man sich da so völlig ungeniert alles nimmt, ne, winner takes it all. Man steht ja nicht nur sozusagen ökonomisch gut da, sondern man steht ja auch beim Marathon auf dem Treppchen. Das gemeine Volk da in den Abteilungen ist ja nicht nur weniger schnell und schlau und intelligent und mental sozusagen auf Zack, sondern ist ja auch irgendwie unförmiger und unsportlicher. Und das ist meiner Ansicht nach eine fatale Entwicklung. Also ich hätte lieber wieder die Halbmanager mit ihrer
Zigarre. Ich finde die zigarrenrauchenden und whisky-saufenden Wohlstandsbauchmanager auch wesentlich sympathischer, glaub mir mal. Wow. Sorry, jetzt brauche ich tatsächlich mal ein paar Sekunden, um das einsickern zu lassen. So, ja, natürlich wusste ich das alles schon vorher. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nehmt euch auch die Zeit, nehmt euch einen Schluck Wasser oder Tee oder irgendwas und lasst es tatsächlich auch mal einsickern, dieses Bild. Weil, ja, wir wissen, wie schlimm Frauen es und Femmes es immer haben, jeden Tag. Aber vielen Dank, am Beispiel Manager sieht man auch mal, dass der Druck auf Männer zwar ein anderer ist, aber in einigen spezifischen Bereichen keineswegs weniger. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Man verliert natürlich, wenn man das wirklich glaubt und lebt und wenn man da wirklich sich nach ausrichtet, man verliert ja selbstverständlich auch jeglichen Zugang zum in Anführungsstrichen gemeinen Volk oder zum
ja, auch die Selbstwahrnehmung. Also wenn man eben nicht mehr so sagt, okay, ich bin hier, habe hier eine wichtige Position, ich bewege hier Millionen, sondern ich bin auch noch der Schnellste. Also wirklich jetzt nicht im übertragenen Sinn, sondern im Wortsinn. Das wird einfach zu viel. Also da muss man ja durchdrehen. Ne? Da muss man größer werden.
Ja, eindeutig. Wow. Gib mir sehr viele Impulse für meine Coaching-Arbeit. Vielen Dank dafür. Erstmal das. Ich versuch gerade so ein bisschen zu schauen, wie wir wieder auf einen schönen Abschlusszweig kommen, weil ich möchte auch nicht mehr von deiner Zeit nehmen, als wir veranschlagt hatten. Ja, wir hatten über Othering gesprochen, wir hatten über Fat Studies gesprochen, wir hatten über den Unterschied zwischen Männern und Frauen gesprochen, was ich extrem interessant fand. Wir hatten ja sehr viel über Dickendiskriminierung gesprochen und halt auch Skinny Shaming versus Fat Shaming, was wirklich.
Ja, da war ich auch nochmal dankbar für deinen Impuls da, weil also diese Frage der Barrierefreiheit, dass man das auch nochmal als zentralen Unterschied stärker benennt, weil ich das auch, also jetzt, wie gesagt, in diesem Interview neulich, aber ich habe es häufig auch in Seminaren. Ich habe Public Health Studentinnen, tatsächlich überwiegend Frauen, die häufig sehr schlank sind und die dann auch mal sagen, naja, es gibt auch Skinny-Shaming. Ich sage, ja, natürlich gibt es das. Und dann geht es immer die Frage, warum ist das denn nicht genauso schlimm? Und ich habe, ja, wie gesagt, meine Argumente, aber dieses Infrastruktur ist immer ein ganz gutes. Ne? Also das ist nämlich ein ganz, ganz zentraler Punkt, also diese Bewegungsfreiheit. Das ist so materiell auch, ne? Das ist nicht so abstrakt und ja, vielleicht wird man irgendwo schief angeguckt, vielleicht auch nicht, sondern das ist ganz materiell und passt halt nicht in den Schluss aus.
Genau.
Keine zwei Mal oder so, ne? Also entweder passt man rein oder nicht und dann kann man eben nicht fliegen oder kann man nicht sitzen oder was auch immer.
Ja, oder wenn man reinpasst, so wie bei mir, ich passe zwar rein, aber unbequem.
Ja, genau. Und dann ist man die ganze Zeit verkrampft.
Und die Person neben mir ist auch nicht besonders begeistert davon, dass ich neben ihr sitze, weil meine Hüften tatsächlich unter den, also wenn wir jetzt beim Beispiel Flugreisen bleiben, was mit eins der anschaulichsten Beispiele ist, um das wirklich zu erläutern, weil die Sitze ja wirklich normiert sind, in einigen Flugzeugen sogar dünner als, also ja, weniger breit, ja, schmaler als die Norm. Wie auch immer, mein Bob ist, geht unter den Lehnen hindurch und nimmt tatsächlich mehr Platz ein von der mir gegenüber sitzenden Seite. Das heißt, also was ja auch dann einige Leute was erdreistet die sich, die Frau so breit zu sein, dass sie etwas von meinem angestammten Platz wegnimmt. Solche Geschichten. Ich darf.
Ich wollte sagen, genau, das gibt es und dann kommt, aber das ist aber das Toxische ist, glaube ich, die Kombination. Weil wenn man sehr groß ist, passt man auch nicht in die Sitze rein.
Ja.
Und dann, wenn das auch, wenn ich neben jemand sehr groß im Flugzeug sitze, dann schiebt er mir natürlich auch automatisch, irgendwo muss er seine Knie ja auch hintun. Ne? Er kann ja die Beine nicht ausstrecken, er muss sie an die eine Seite tun. Wenn er sie in den Gang tut, dann kommt da die Stewardess mit ihrem Wagen nicht vorbei. Wenn er sie nach innen tut, dann habe ich sie da. Aber ich würde sagen, man hat ja sozusagen dann nicht diese Kombination aus dem persönlichen Vorwurf. Man hat ja, weil man sagt, ja, okay, der ist groß, der kann ja nichts dafür. Und man dick, das kommt dann eben, dann hat man so beides. Ne? Den Platz, der einfach nicht da ist und den man zwangsläufig jemand anders wegnehmen muss. Das geht ja nicht anders. Ja. Der Körper ist ja nicht formbar beliebig. Plus, der hätte ja vielleicht auch ein bisschen, hätte er nicht so viel essen müssen, dann hätte man das Problem jetzt nicht. Ne? Was bei der langen nicht der Fall ist. Das ist, glaube ich, so diese toxische Kombi dann.
Ja. Genau.
Und natürlich, wenn wir beim Flugzeug sind, das ist ja auch ein großes Thema für Fat Studies, natürlich vor allem auch in den USA, weil da ja das Flugzeug ja eben nicht unbedingt nur im Urlaub zu fliegen, sondern es ja einfach so zentraler Teil des Berufslebens ist und so unverzichtbar ist in ganz vielen Bereichen. Die Sitze werden einfach schmaler.
Ne? Ja. Also
die werden größer, sie werden breiter, sie werden länger und die Sitze werden einfach immer schmaler, die Gänge werden immer schmaler. Und ja, sowas kann man natürlich letztlich nur gesetzlich regulieren, aber das ist eben, kommt in der Diskussion nie vor, dass man sagt, ja, wie kommen wir eigentlich auf die Idee, immer schmalere Sitze in Flugzeuge zu machen, wenn wir wissen, dass die Leute weder kleiner noch dünner werden. Und wir haben es ja sonst auch alles immer breiter. Ne? Die Autos werden immer breiter und ja, klar wird es dann ein bisschen teurer. Aber das kann ja auch nicht das Argument sein. Ne? Das können wir uns auch irgendwie hinstellen, alle. wie im Bus oder so. Das wäre noch billiger.
Ja, wobei man tatsächlich auch sagen muss, Gewicht komplett vorneweg ist wirklich komplett unerheblich. Es gibt Menschen, die können sich nicht hinstellen.
Ja.
Die müssen sitzen.
Genau. Es wäre ja auch aus Sicherheit im Flugzeug ja undenkbar. Genau. Und ja, genau, also Menschen mit anderen Beeinträchtigungen werden auch ausgeschlossen. Aber ich hatte dich unterbrochen, du wolltest noch einen Anschluss finden.
Um Gottes Willen, ja, ich, aber das ist es halt auch, ne? Und das ist, ja, also wir reden dann, also wir hatten halt jetzt beide über die Infrastruktur geredet und dass das halt wirklich auch das der Fall ist. Und ja, also ein Beispiel tatsächlich aus meiner Coaching-Praxis, wirklich, was ich anonym mache. Eine meiner Klientinnen war beim Zahnarzt und der Zahnarztstuhl wurde runtergefahren. Sie wurde behandelt, alles wunderbar. Und dann sollte der Stuhl ja wieder hochgefahren werden nach der Behandlung. Ging nicht mehr. Stuhl kaputt. Und sie hatte ihren ersten, nach dem ersten Kennenlerngespräch, das ich mit ihr hatte, ihren ersten Coaching-Termin mit mir tatsächlich genau an dem Tag, als sie dann davon nach Hause kam. Die war richtig aufgelöst, die Gute. Und ich habe mich einfach nur aufgeregt. Also wie ich reagiert habe, ist, ich bin halt einfach sauer geworden. Ich bin richtig laut geworden, ich bin richtig sauer geworden. Ich habe gesagt, so wie kann es sein, dass Deutschland, die große Nation der Ingenieure, ja, made in Germany, ja, es nicht hinkriegt, Zahnarztstühle zu bauen, die Menschen über ein gewisses Körpergewicht halten können. Das kann auch wohl nicht angehen. Und sie meinte so, ja, und die Arzthelferin, die war so furchtbar. Die hat, also nicht Zahnärztin selber, sondern Zahnarzthelferin, ist dann zu mir gekommen und hat mir riesige Vorwürfe gemacht und sagte so, ja, sehen Sie, wegen Ihnen können wir jetzt dieses Behandlungszimmer den ganzen Tag lang nicht benutzen, wir müssen alle Termine verschieben, nur wegen Ihnen ist das jetzt so. Und ich so, erstens, die haben dafür Versicherung.
Ja.
Der Stuhl wird Ihnen postwendend ersetzt. Ja, Sie verlieren vielleicht 1, 2, 3 Werktage. Ja, innerhalb der Corona-Zeit ist das scheiße. Erstens, es gehen während Corona sowieso nicht so viele Leute zum Zahnarzt. Außer die Leute, die wirklich einen Notfall haben. Musste ich auch neulich im Übrigen. Ich habe mich furchtbar, furchtbar schuldig gefühlt. Aber egal. Und erstens gehen sowieso nicht so viele Leute zum Zahnarzt wie sonst, weil Corona. Zweitens, wenn tatsächlich ein Limit auf diesem Stuhl ist von XYZ Kilogramm, dann bedeutet das nicht, dass sobald eine Person, die XYZ Kilogramm oder über XYZ Kilogramm wiegt, sich einmal draufsetzt, der Stuhl desintegriert. Sondern diese Stühle oder auch Aufzüge sind meistens, oder generell technisches Equipment ist meistens so gebaut, dass es auch ein bisschen höheres Gewicht für eine Weile aushält. Du wirst mit Sicherheit nicht die erste und auch mit Sicherheit nicht die einzige Patientin sein, die sich auf diesen Stuhl setzt. Außerdem, diese Stühle haben auch irgendwann ein Ablaufdatum. Irgendwann klappen ja, die auch.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht war das ja auch einfach ein Zufall. Ne? Das kann ja auch so ein mechanischer Fehler sein, der genau in dem Moment halt aufgetreten ist, der vielleicht aber sonst bei der übernächsten Patientin unabhängig passiert wäre. Ja, und das aber ist natürlich ein spannendes Thema und es ist natürlich auch eine komplexe Debatte, aber eine wichtige Debatte ist eben letztlich die Debatte, die wir aus dem Behindertenrechtsbewegung ja auch haben und der sozialen, ne, sozialen Modell von Behinderung, also nicht die Person ist behindert, sondern die Gesellschaft behindert die Person in ihrer Bewegungsfreiheit, in ihrer Teilhabe und entsprechend muss die Gesellschaft eben Barrierefreiheit schaffen und ganz konkret eben schaffen im öffentlichen, ja, Personennahverkehr, beim Arzt, im Gesundheitswesen und überall, wo man sich eben hinbewegen oder auch sonst natürlich im Kino etc. Also man muss vielleicht dann tatsächlich auch, es ist vielleicht tatsächlich volkswirtschaftlich oder ökonomisch nicht immer machbar, überall sozusagen immer gleich nur die große Variante zu haben, aber man muss dann eben auch, ja, die sind ja vielfältig, also warum müssen alle Sitze ganz genau gleich sein? Warum kann man nicht auch Sitze in unterschiedlichen Größen haben. Ne? Klar, weil das ist natürlich, weil wir so stark stigmatisieren, wäre das dann wieder eine starke Stigmatisierung, wie sich da keiner draufsetzen. Auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, dass man sagt, man kann nicht im Bus nur so Riesensitze machen, dann hat man viel weniger Sitzplätze. Ja, dann muss man es halt abwechseln. Ne? Dann muss man es abwechseln, man macht ein bisschen mehr Beinfreiheit, da können eben Leute, die größer sind, hin, ein bisschen weniger, da setzen sich vielleicht dann eher Kinder hin oder kleinere Personen. Man macht das so, dass es eben halbwegs sinnvoll ist, dass man eben einigermaßen nicht die größtmögliche, aber eine vernünftige Zahl an Sitzplätzen in einem begrenzten Raum zur Verfügung stellt und gleichzeitig garantieren kann oder zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit garantieren kann, dass dann auch die Personen mit ihren besonderen Bedürfnissen da irgendwie einen Sitzplatz bekommen, auf dem sie sich eben auch setzen können, ohne sie irgendwie zu quälen. Und das muss einfach, also das kannst du letztendlich nur über die Norm und über gesetzliche Vorschriften machen, langfristig. Und man muss natürlich bei den DIN-Normen schon auch aufpassen, dass man sie einfach nicht zu niedrig ansetzt, weil es kann natürlich nicht jeder Zahnarzt sich jetzt einen Spezialstuhl anschaffen, das kann man vielleicht in einer größeren Einheit machen oder in einer Klinik, aber dann muss man eben gucken, dass man wirklich schaut, dass eben die ja nicht bei, ich weiß nicht, 100 oder 130 Kilo, sondern vielleicht bei 180 Kilo oder 200 Kilo eben liegen. Das muss halt drin sein, sondern sind sie auch insgesamt stabiler und werden auch insgesamt länger halten.
Ja.
Auch wenn ihn vielleicht nie eine Person mit dem Gewicht tatsächlich mal benutzt. Also,
genau. Ich muss noch zwei Sachen sagen. Ich muss eine Sache sagen zu der Zahnarztstuhlgeschichte ganz dringend, weil ich ihr das auch gesagt hat. Stell dir vor, du wärst jetzt Lieschen Müller, die ihre 50, 60 Kilo wiegen würde oder sowas. Ja, Kleidergröße, die kleinste, die du dir vorstellen kannst. Und sie setzt sich auf den Stuhl und ihr wäre das passiert. Hm. Wie würde mit Lieschen Müller umgegangen? Oh ja, das ist ja komisch, dass der Stuhl jetzt nicht mehr funktioniert. Nein, sowas? Huch, upsi. Ja, nee, da müssen wir mal gucken. Da müssen wir jetzt aber mal bei der Versicherung anrufen. Kommen Sie doch erstmal mit nach vorne. Lassen Sie sich einen neuen Termin geben. Na? Nur so als Beispiel. Nur so als Beispiel. Und das Zweite, was mir jetzt gerade wirklich auch in den Kopf geschossen ist, ist, wenn wir tatsächlich fordern, dass in unserer Gesellschaft infrastrukturell auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von unterschiedlichen Körpern eingegangen wird und Menschen mit breiteren Körpern, mit dickeren, breiteren Körpern tatsächlich auch in unserer Gesellschaft beherbergt werden mit dem, ja, ne, also dass es spezielle Sitze im Kino gibt, nicht nur für diese Love Seats für Pärchen, die übrigens sehr gut sind, sondern es halt auch einfach mehr Größen überall gibt, in der Mode, bei Sitzen, dass die Tische im Restaurant nicht immer so furchtbar eng stehen, im Flugzeug, dass es, ne, also besteht da nicht auch die Gefahr, dass dicke Menschen dann irgendwann ist so, oh ja, der ist ja dick, der kann ja nichts dafür, der arme Mensch. Oh, der arme Mensch, der ist dick. Genauso wie auch manchmal mit Menschen mit Behinderung so umgegangen wird. Oh ja, der Arme, der sitzt hier am Rollstuhl. Und das sehe ich auch als Gefahr bei der ganzen Geschichte. Das wollte ich nur zu bedenken geben, dass das auch nicht da schwingen sollte.
Ja, und das ist sicher so und vor allem, weil wir dieses Leistungsprinzip natürlich immer im Kopf haben. Deswegen ist die Analogie, die ich dann immer gerne bringe mit der Homosexualität auch nur bedingt, funktioniert die nur bedingt. Aber wir haben es tatsächlich, und das kann man mindestens für die Homosexualität und man kann es sicher noch für ein paar andere Phänomene auch sagen, wir haben oft so eine Entwicklung von einer Stigmatisierung oder sogar Kriminalisierung, wie es ja bei der Homosexualität war, über eine Pathologisierung, die ja dann eher mit Mitleid und kann er nichts dafür und so weiter. Mhm. Aber natürlich auch nicht ganz unproblematisch, weil ja auch häufig mit einem Zwang, wenn man dann meint, man hat eine Therapie, aber auch Thema bei Homosexualität, dann mit der Aufforderung, okay, du kannst vielleicht nichts dafür, aber du musst trotzdem was dran ändern, hin zu einer Akzeptanz, zu sagen, nee, das ist Teil der menschlichen Vielfalt, der gesellschaftlichen Vielfalt, das sollte akzeptiert werden. Und das können wir insofern würde ich sagen, wäre das ein akzeptabler Zwischenschritt, ne? Also hinzugehen zu, ja, der Arme kann nichts dafür oder die Arme. Die Frage ist, ob man zu dem dritten Schritt wirklich kommt, weil der Unterschied, glaube ich, tatsächlich zur Homosexualität ist ja der, und das ist ja sozusagen auch, hat ja viel mit der Gesellschaft, in der wir leben, zu tun. Wir sind halt ganz stark eine Leistungsgesellschaft, wir sind sehr stark drauf fixiert. Menschen müssen, produktiv sein, leisten können. Und wir haben, ob jetzt berechtigt oder nicht, diese Zuschreibung, dicke Menschen können das nicht. Und das aufzubrechen ist tatsächlich schwerer. Wenn wir eine Gesellschaft wären, die sich sehr viel stärker darüber identifizieren würde, wie schnell sie irgendwie Nachkommen in die Welt setzt, das Bevölkerungswachstum vorantreiben, dass das doch eigentlich das Allerwichtigste ist, dann würden wir auch die Stigmatisierung von Homosexualität nicht wegkriegen, weil dann würde das ja immer als Anführungszeichen Problem artikuliert werden.
Ja.
Da das aber in unserer Gesellschaft ja nicht so Thema ist, und dann gesagt wird, klar brauchen wir Kinder, aber ja, irgendwie, vor allem müssen wir auch irgendwie gucken, dass alle Arbeitsplätze haben, dass alle eben ihr Bestes geben. Da ist eben Homosexualität sehr viel leichter, sozusagen integrierbar in diese Leistungsgesellschaft. So, ne? Und da ist eben, das glaube ich, die Schwierigkeit bei Behinderung, bei hohem Körpergewicht zu sagen, also zu diesem dritten Schritt zu kommen. Ne? Da eben diese Vorurteile und diese Idee, was leistungsfähig ist und dass das auch unbedingt immer körperlich sein muss, ne? Beispiel Manager, dass es unbedingt immer körperlich sein muss, obwohl wir in einer Gesellschaft leben, die ja eigentlich auf körperliche Arbeit zum allergrößten Teil verzichten kann. Solange das sozusagen so in den Köpfen drin steckt, ist das sehr schwierig, zu diesem dritten Schritt zu kommen. Trotzdem denke ich, dass das wahrscheinlich der zweite Schritt, den du jetzt ja gerade auch zu Recht gesagt hast, das ist auch noch nicht das Ideal, dass das sozusagen über diesen zweiten Schritt letztendlich gehen muss. Mhm. Wichtig wäre, dann da nicht stehen zu bleiben. Aber erstmal zu sagen, Stigmatisierung, also sozusagen mehr Empathie, auch wenn es manchmal mit einer vielleicht auch nervigen Mitleidsgeschichte verbunden ist, wäre, glaube ich, dennoch ein großer Fortschritt auf dem Weg zu einem wirklich inklusiven Gesellschaft.
Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Dr. Friedrich Schorp oder Fritz, dass du dir die Zeit genommen hast heute für diesen Podcast, wo wirklich sehr schöne Truth Nuggets drin waren. Vielen, vielen Dank. Ich gebe jetzt noch, normalerweise stelle ich auch immer eine Frage zum Abschluss, die ich auch vergessen habe, aber das ist nicht so schlimm. Die Frage generell, wie kann man dich finden? Wo kann man Bücher von dir finden? Wie kann man dich unterstützen? Die nächsten 3-4 Minuten gehören dir.
Okay. Ja, danke. Wer sich für das, was ich mache, interessiert, kann mich natürlich im Internet finden. Man kann mich ja googeln oder wo auch immer, welche Suchmaschine, Friedrich Schorp. Und ich habe natürlich eine Seite auch von der Uni, an der ich arbeite, wo so die wichtigsten Sachen sind. Ich habe jetzt keine eigene Webseite. Genau, und da findet man eigentlich so die Bücher oder man sucht eben direkt. Ne? Also die Bücher sind eigentlich gut verlinkt, gut zu finden. Ja, ich freue mich immer über Austausch, auch über Erfahrungsberichte. Also wenn da jemand gerne was beitragen möchte oder sagen, ja, da irgendwie interessante auch Ideen vielleicht hat. Ich bin ja auch im Beirat der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung. Wir haben dort häufiger auch Medienanfragen, also entweder gehen die direkt an Nathalie, aber manchmal gehen sie auch an mich, wo eben auch durchaus von Journalisten und Journalisten, die es auch, die auch mit einem, ja, gut meint, klingt jetzt so doof, aber die sozusagen mit einem Ansatz daran gehen, sie wollen auch was, sie finden die Diskriminierung oft falsch und sie finden, dass das Thema stärker thematisiert werden sollte, mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte. Also bekommen wir häufig Anfragen. Und da ist es manchmal gar nicht so einfach zu sagen, ja, wir haben da jemand, der gerne zu dem Thema sprechen möchte, der selbst betroffen ist. Also insofern, das würde mir und auch dem Verein doch helfen, wenn also da jemand sagt, okay, ich kann auch gerne oder möchte gerne auch über meine eigenen Erfahrungen sprechen, dann mich gerne anschreiben per E-Mail. Wie gesagt, man findet mich ja leicht. shop@uni-bremen.de, kann ich auch nochmal sagen. Und weiß ich da für eigene Forschungsideen oder eben auch für kurzfristige Anfragen aus dem Bereich Journalismus gibt es, würde ich natürlich dann immer vorher nochmal rückfragen, würde ich einfach die Adresse ausgeben, aber dann gibt es da Leute, die gerne dazu was erzählen möchten und die auch was Wichtiges zu sagen haben. Also darüber freue ich mich immer sehr.
Ja, vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und vielen, vielen Dank für das Interview. Ich habe auch einige neue Sachen, über die ich mir echt noch Gedanken machen muss. Stichwort Manager. vielen Dank. Ich wette, wir hören voneinander. Fritz selber ist nicht auf Facebook, deswegen werdet ihr ihn nicht in meiner Health at Every Size Deutschland-Gruppe finden. Das kann ich auch total respektieren. Aber zum Beispiel die liebe Anthony Post, über die wir uns kurz unterhalten haben, ist dabei und viele andere Leute auch. Ich möchte euch auch nochmal herzlich einladen, in die Facebook-Gruppe HAES, HAES, geschrieben, Deutschland, einzutreten. Da können wir uns weiter über den Podcast und auch über andere Themen austauschen. So, einen schönen Tag euch noch und habt euch lieb da draußen. Ciao. You may have noticed I am large. I can't
technically obese. I'm wobbly, jiggly, and round. In a word, quite frankly, I'm fat. The word fat can sometimes cause a bit of shock. Some people are offended, but I'm not. I've owned it and reclaimed it, and I'm not afraid to say it. I'm fat, and frankly, I rock. I won't apologize for taking up space in the world. I'm living large, and I'm not gonna stop. My body sings and dances, and it's a tiger in the bedroom. And that's just some of why my fat body rocks. The war on obesity's a pile of shit. They just wanna sell you one more diet book. They spend $650 billion round the world. So we're at war against the way that people look. Some people wanna clutch their pearls and worry about us. They should be dieting. Dear God, what about their health?